willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Hallo liebe Menschen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. In der Folge 45 geht's um das Thema Hunde. Es gab ja schon mal eine Ausgabe über Haustiere im Allgemeinen, nämlich die 27. Folge. Aber ich habe schon eine ganze Weile das Gefühl, es ist dringlich, noch eine eigene Ausgabe über Hunde zu machen. Seit der Pandemie sind sehr viele Hunde angeschafft worden, die Tierheime sind bumsvoll und aktuell wurde vom Bundeskabinett gerade ein Entwurf zur Änderung des Tierschutzgesetzes beschlossen. Naja, und grundsätzlich ist die Popkultur natürlich reich an Hunden. Vom süßen Disney-Streuner Strolch bis zum fiesen Höllenhund in Doom. Zu Gast ist der Journalist Volker Dohr, selbst Mitbewohner zweier Hunde und Host eines Tierschutz-Podcasts. Und jetzt geht's los. Man sieht hier so einen schönen Countdown und dann schon läuft es. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Ich habe gedacht, wir machen mal wieder Entweder-Oder-Fragen zum Einstieg. Du musst dich für was entscheiden. Du kannst es natürlich gerne kurz erläutern, wenn du möchtest. Und danach geht's dann so richtig los. Okay. Bist du bereit?
Go.
Okay, also Lassie oder Scooby-Doo?
Puh, Scooby-Doo, der ist lustiger.
Der stimmt wohl. Hund im Bett, yay oder nay?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, gut, das ist ja oft gerade in Partnerbeziehungen manchmal eine schwierige Frage.
Ja, da muss man sich dann eine Couch, da kann dann die Partnerperson hin.
Okay, gut, wir wollen das nicht weiter erläutern. Straßenköter oder Rassehund?
Boah, als Besitzer von zwei Akitas ist das jetzt natürlich eine schwere Frage. Aber da, ja, sie, ja, beide von der da sie beide von der Straße kommen, sage ich Straßenköter.
Na, oh ja, also in deinem Fall ist es natürlich quasi keine Entscheidung. Ne? Ist ja beides. Ja, gut. Susi und Strolch oder Paw Patrol?
Meine Nichte und mein Neffe lieben Paw Patrol. Jedes Mal, wenn ich vorbeikomme, muss ich Paw Patrol Spielzeug mitbringen. Dieser Merchandise-Arm ist ja gigantisch, also Paw Patrol. Auch wenn ich noch nie was davon gesehen habe.
Ja, ich auch nicht, also beziehungsweise, nee, das stimmt nicht ganz, weil es ist wirklich ein hartes Kinderding und auch schon seit einigen Jahren inzwischen. Mein Neffe und Nichte, die sind da auch, meine Nichte ist gerade wirklich hart im Paw Patrol-Fieber, die ist jetzt 4. Also, und ich habe das natürlich auch bei diversen anderen Kindern im Bekanntenkreis schon mehrfach auch mal gesehen. Gut, Paw Patrol, wir kommen nicht drum herum. Letztes Entweder-Oder, Barfen oder Trockenfutter?
Weder noch. Die kriegen Frischfleisch aus der Dose. Wir haben Barfen mal probiert. Also man braucht schon einen starken Magen, ne? Wenn du dann so ein Paket auspackst und was dann da so drin ist.
Ja, also das, ich habe es ein bisschen auch ausgewählt danach, weil das natürlich immer eine harte Streitfrage ist. Also das ist, über nichts kann man, glaube ich, auch, oder es ist einiges von den Themen bei Haustieren oder vor allen Dingen bei Hundebesitzenden, über die man ewig diskutieren kann, die richtige Ernährung auch und so. Deswegen dachte ich, ich schmeiß gleich mal einen kleinen Molotow-Cocktail eventuell.
Ich nehme Barfen. Statt. Also wenn ich was wählen müsste, dann würde ich Barfen wählen.
Okay. Bevor wir jetzt dann weiter in den Deep Dive gehen und uns wahrscheinlich bei 3 von 10 Punkten total verquatschen, fand ich als Einstiegsfrage in dieses Thema, muss man einfach so eine Phrase stellen, nämlich, wie bist du eigentlich auf den Hund gekommen?
So ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Also manchmal bleibt ja nach Beziehungen was übrig, in dem Fall was Gutes. Und so landete dann der Hund bei mir nach einiger Zeit, nach Ende einer Beziehung. Das war 2013, ein Ciao-Ciao. Und der blieb dann bei uns bis 2017, bis er dann über die Regenbogenbrücke ging. Und dann haben wir erstmal lange Zeit überlegt, wobei lange Zeit klingt jetzt rückblickend auch lächerlich, es war eigentlich ein halbes Jahr. Und dann ist es so, im Leben passiert ja immer sehr viel sehr zufällig und da entstehen ja manchmal ganz großartige Dinge. Unsere Nachbarin, eine ältere Rentnerin, die auch immer Hunde hat, gemeint, ja, das geht doch nicht, dass ihr keinen Hund habt. Jetzt guckt ihr mal auf die Seite Tierheim Tiere in Not im Odenwald. Dachte ich so, ja gut, dann gucke ich da jetzt halt mal. Und dann hatten die einen Akita. Gut, quietschende Reifen, halbe Stunde später, gucken wir uns mal an. Noch ein paar Mal getroffen, noch ein paar Mal und dann dachten wir, anspruchsvolle Rasse, gut, haben wir jetzt ja 4 Jahre Erfahrung gesammelt. Angsthündin, auch schwierig und Rumänien quasi dort als Vermehrerhündin eingesetzt und dann gerettet. Gott, probieren wir es halt. Was soll denn schief gehen? Man verliebt sich ja auch gleich dann immer. Das ging gut. Die hat sich über die 6 Jahre, die sie jetzt bei uns ist, prächtig gemacht. Die Angst ist immer noch da, das wird nie ganz weggehen. Sie geht jetzt aber mittlerweile auf Menschen zu. Sie hat auch keinerlei Respekt mehr vor Fahrrädern. Das war am Anfang so ein Riesenangstding. Die hatte ich schon meilenweit vorher gehört. Und dann, während Corona 21, war da noch ein Akita im Tierheim in Aschaffenburg. Ja, mit denen habe ich beruflich dann schon davor immer mal wieder zu tun gehabt und die haben mich dann gefuchst. Die haben mir ständig auf WhatsApp Bilder von dem geschickt und wir sehen gerade groomen, also bürsten und was er gerade so treibt und ne. Und das war natürlich einerseits zum Ärgern, andererseits wollten sie noch loswerden, seien wir ehrlich. Da war ich ein paar Mal mit dem Gassi und dann waren wir ein paar Mal mit ihm und Cherry Gassi und dann haben wir ihn mal als Pflegestelle genommen und dann ist er nie wieder gegangen.
Ja, so. Da wäre ich auch chancenlos. Also Pflegestelle, das brauche ich gar nicht anfangen. Also das kann ein Hund mit 3 Beinen sein oder keine Ahnung was, das würde bleiben.
Ja, nee. Das ist so unsere Hundestory. Also momentan haben wir die 2. Es war anfangs nicht sehr leicht, weil es sind beides Ressourcenverteidiger. Er ist auch sehr unsicher, er kennt von seinem früheren Leben quasi gar nichts. Man war wohl mal in der Hundeschule mit ihm, aber hat ihm ansonsten nichts beigebracht. Und deswegen hat er irgendwann zu beißen angefangen. Das ist bei Akitas, besonders männlichen, sehr häufig. Die landen eigentlich in 9 von 10 Fällen wegen Beißereien im Tierheim. Ja, da hat's am Anfang geklatscht. Da hat er dann mal zeitlang auch nur Mauli getragen. Das ging dann. Das hat man dann trainiert und irgendwann war's Mauli ab. Und irgendwann mussten wir, weil es war so eine Herausforderung am Anfang, wie isst eigentlich ein Hund durchs Mauli? Du musst es ihm pürieren. Das heißt, du holst dieses Futter aus der Dose, machst es erstmal im Löffel klein, machst ein Schlückchen Wasser dazu und kommst dann mit dem Mixer. So, das fand Cherry dann wiederum, die Hündin, so genial, dass sie das auch haben wollte. Also stehe ich da 2 Mal am Tag in der Küche, püriere hochgradig stinkendes Hundefutter. Auch im Urlaub, du musst dann so einen Stabmixer mitnehmen, weil du weißt ja nie, hat dein Airbnb sowas zufällig da, ne? Und kein Mixer ist eigentlich dafür ausgelegt, Hundefutter zu pürieren. Und so ging das dann weiter. Mittlerweile sind wir soweit, sie fressen beide völlig problemlos, nicht ganz nebeneinander. Es wird auch nichts mehr pürriert. Mauli ist schon lang weg. Auch er hat sich nach 3 Jahren jetzt erholt. Das war ja eine deiner nächsten, glaube ich, ersten Fragen, dein Heim oder Züchter.
Ja. Also ja, wo Stichwort keine Anfängerhunde. Also so habe ich angefangen mit keinen Anfängerhund. Also streng genommen auch nicht ich. Das waren natürlich meine Eltern. Klassisch, ich das Kind, das gedrängelt hat, ich will unbedingt einen Hund, das Übliche. Bis es dann zum Äußersten kam, aber das waren halt die 80er, ne? Das war, ich will jetzt nicht behaupten, man hätte auch da natürlich schon ein paar Fehler vermeiden können, die wir dann gemacht haben. Aber man kann sich heute schon ein bisschen besser informieren, würde ich schon behaupten, als damals. Und meine Eltern, das war halt ein bisschen mehr Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? Irgendwer hatte meinen Eltern erzählt, die hatten irgendwie einen Schnauzer, einen Mittelschnauzer, die seien so kinderlieb. Es ist, also erstens mal kinderlieb und Hunde ist generell eine schwierige Kombi. Das ist immer individuell sehr unterschiedlich. Und also Schnauzer, speziell Mittel- und Riesenschnauzer sind Schutz- und Wachhunde. Wenn du einen Familienhund willst, ist das wirklich das allerletzte, was du dir zulegen solltest. Hätte man eigentlich auch damals wissen können. Ja. Und dann sind wir zu dem viel zitierten guten Züchter gefahren. Irgendwo im Hunsrück, glaube ich. Und da hätten wir eigentlich auch schon misstrauisch werden müssen. Also heute wirklich, das darf man eigentlich gar niemand erzählen. Das sind wirklich alle Fehler, die man so nicht machen sollte. Wie gesagt, guter Züchter, die Hunde waren gesund und alles tippitoppi, aber die wurden nicht im Haus gehalten. Es sind halt Wachhunde, ne? Der hatte einen Hof da, die waren draußen in der Box. Und die Elterntiere, als meine Eltern dann gefragt haben, können wir die Elterntiere denn mal sehen, so, da waren die so ein bisschen, die wurden dann an der Leine vorgestellt. Das war eigentlich immer echt, ich meine, der Züchter hätte schon auch sagen können, also ganz ehrlich, schon am Telefon vielleicht, wenn Sie einen Familienhund suchen und Sie kleinere Kinder haben von 7 und 9, ist das vielleicht nicht die richtige Wahl. Long story short, das war ein toller Hund, der ist 15 Jahre alt geworden, der war wirklich auch kerngesund und mein Vater hat viel richtig gemacht, der ist mit uns gleich in die Hundeschule und so weiter. Aber also, Euda, was der Hund für Beißereien gesorgt hat, also heute hättest du sofort das Ordnungsamt an der Backe und Maulkorb, Zwang und Leinenpflicht und weiß der Teufel was. Der hat sich nicht nur mit anderen Rüden 0,0 verstanden, der war halt auch einfach wirklich ein richtiger Wachhund. Wenn du da nicht aufgepasst hast und der in seiner Distanz irgendwie sich angegriffen fühlte, hat er halt zugebissen.
So. Ja.
Also wir hatten sehr unangenehme Erlebnisse mit diesem Hund, was das angeht. Needless to say, haben wir den zweiten Fehler nochmal gemacht.
Noch ein Wachhund?
Ja, klar. Naja, das lag natürlich daran, als er dann verstorben ist. Mein Vater hat schon sehr getrauert. Das war halt ein Papa-Hund auch, ne? Und er hat dann halt natürlich gesagt, das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den man als, wenn man einen Rassehund hat, gibt es eine gewisse, wenn der verstirbt, dann ist es natürlich leicht zu sagen, du nimmst wieder einen ähnlichen Hund, weil du ein bisschen aus emotionalen Gründen halt vielleicht denkst, du kriegst ein Stück von deinem alten Tier wieder zurück. Ja, das ist natürlich, das liegt so ein bisschen nahe. Und dann hat er halt gesagt, naja, wenn wieder ein Hund, dann nur ein Schnauzer. Und dann haben wir tatsächlich dann irgendwann nochmal einen Schnauzer angeschafft. Das war dann eine Hündin, die war auch ein bisschen gechillter, aber die hatte eine ähnliche Wachsamkeit. Das ist einfach stressig, wenn du in der Stadtwohnung wohnst. Selbst mit Garten ist es dann halt, da gehen Leute vorbei. Das ist für niemanden doch. Spaß. Nee. Ja, wenn du wirklich hinterm Zaun mit nichts rechnest und dann hast du halt so ein Beller da an der Backe, das ist einfach scheiße.
Das ist so. Keine Umgebung für Hunde. Also für Wachhunde ist das wirklich nichts.
Nee. Und mein dritter Hund, die jetzt vor ein bisschen über einem Jahr verstorben ist, mit 16 Jahren und 2 Monaten, das ist echt biblisch, war ein Mischling aus dem Tierschutz. Und das würde ich auch immer wieder nur so machen. Das war der Anfängerhund, den man haben hätte müssen zuerst, das weißt du natürlich auch nie, ne? Das ist jetzt egal. Wenn du einen Welpen oder einen Hund aus dem Tierschutz hast, die haben eine Persönlichkeit und teilweise entwickelt sie sich noch, teilweise verändert sie sich. Also da hast du nie für irgendwas eine Garantie. Ne? Aber die war super. Also die war wirklich völlig entspannt. Die ist nicht hochgesprungen. Die war verträglich mit Kindern. Man musste keinen von Weitem anschreien. Ist das ein Rüde oder eine Hündin?
Leinen Sie ihren bitte an.
Ja, irgendwie so. Das war wirklich super gechillt. Aber ja, die ist wirklich uralt geworden. Und apropos Futter pürieren. Ich musste das am Ende im Prinzip auch, aber das lag wirklich daran, dass ein Hund mit 16 Jahren, das war kein kleiner Hund, also eher so Kniehöhe, die hatte keinen gesunden Zahn mehr im Schnabel. Ne? Das ist halt einfach, da gingen nur noch Breichen. Die war halt wirklich am Ende wirklich eine klapprige alte Oma. Oh. Aber das ist ja irgendwie auch schön, auch wenn es natürlich dann nochmal irgendwie auch sehr anstrengend war am Ende. Ne? Aber so ist das halt.
Dann seither wolltest du aber keinen neuen.
Mir fehlt es schon, einen Hund zu haben, ehrlich gesagt. Aber ich vermisse immer noch sehr diesen Hund. Mhm. Und deswegen habe ich mich erstmal entschlossen, ein bisschen abzuwarten, weil letztlich war auch Negra, so hieß sie, kostarikanische Wurzeln, war so ein bisschen ein Zufall. Ich hatte das vorher schon lange überlegt, einen Hund wieder zu holen und habe dann gedacht, boah, ich arbeite, Betreuung ist ein Thema, ich weiß es nicht. Und dann kam halt per Zufall dieses Angebot, wir haben da diesen Hund. Ist total lieb, bleibt stundenlang alleine, bellt nicht, macht nichts kaputt, ist kinderlieb. Und es ist echt Not am Mann, könnt ihr die nicht nehmen. Und dann habe ich kurz gedacht, ja, okay. Verbunden mit einem Bild mit großen, traurigen Hundeaugen. Und wir haben es hinbekommen. Es ist nicht das Allervernünftigste, was man machen kann. Ja, natürlich muss man sich immer überlegen, und das würde ich halt auch jetzt wieder anders tun, okay, wenn du arbeitest den ganzen Tag, jetzt wäre es leichter, weil ich recht viel Homeoffice machen kann, aber trotzdem, du musst einen Hund unterbringen können, du musst an Urlaube denken, du weißt dann halt auch nicht, wie verträglich ist das, was kommt mit anderen, das sind einfach 1000 Fragen, ich glaube, ich überlasse es noch ein bisschen dem Zufall und irgendwie einer Gelegenheit.
So. Ja gut, Urlaub ist dann Geschichte, also irgendwie so Flugreisen und so, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Flugzeug gesehen habe, von außen vielleicht irgendwie, ich glaube 20. Ja. 2016.
Gut, das ist jetzt vielleicht klimatisch eine ganz gute Sache. Also bei Negra war es halt so, dass die super gut bei anderen Leuten geblieben ist und ich auch die sehr, sehr oft bei meiner Mutter zum Beispiel hatte oder auch bei Freunden. Die ist einfach wirklich, die konnte man unkompliziert in jede Umgebung stellen. Die dachte dann halt, ja gut, dann bin ich jetzt hier, ist okay.
Wird bei unseren nie klappen.
Ja.
Die würden, also Kimchi wird Fremde überhaupt nicht akzeptieren. Der würde auf jeden Fall völlig auf die Barrikaden gehen und Cherry ist halt voll auf meine Frau fixiert.
Ja.
Akitas sind ja so sogenannte Ein-Personen-Hunde, die sich ja dann irgendwie mal im Laufe ihres Lebens für eine entscheiden und bei der bleiben sie dann. Und bei ihm war es ich wegen Corona und bei Cherry war es meine Frau, weil sie da früher mehr Zeit für sie hatte als ich. Und ich würde das auch gar nicht übers Herz bringen. Ich würde ja jeden Tag Videos wollen und anrufen und sagen, hey, komm, hier, was, Daten in Japan kostet extra, ist mir egal, schick Video und mach gleich Live-Call, bla. Also das wäre gar nichts.
Ja, also mit den Schnauzern ging das zum Beispiel auch nicht. Also unsere Urlaube waren in meiner Jugend tatsächlich geprägt davon, dass wir in Ferienhäusern sehr weit weg von anderen Menschen Urlaub gemacht haben, ja. Also wir hatten schon auch da harte Erlebnisse. Wir sind einmal mit dem Autoreisezug nach Kroatien mit diesem Hund. Und der italienische Grenzer, damals gab es da noch Grenzkontrollen, der hat nur diesen grollenden Hund gehört, Mamma mia, und zack, zurückgesprungen und Kontrolle erledigt. Das ist mir scheißegal, was mit denen, wird schon alles stimmen. Ist eine Familie mit Kindern. Geht schon.
Da so. Musst du aber heute ja auch einiges beachten. Also ja, allein schon, wenn
das
du.
Geht gar nicht mehr so easy.
Nee, was du an Impfungen brauchst und bla. Ja. Und wenn du da Pech hast, nehmen die dir noch den Hund weg. Also ich sag's, wie es ist, seit wir die zwei haben, sind wir so Airbnb-technisch auf Deutschland, Frankreich und die Schweiz irgendwie so ein bisschen. Das ist nett. Die Hunde waren am Meer, die Hunde waren in Alpen. Aber hier, dass ich jetzt mal irgendwie, dass sie ihr Mutterland sehen und dass wir nach Akita fliegen und dann da durch die Straßen flanieren, that's not gonna happen.
Ja, das sind aber tatsächlich, glaube ich, so Fragen, die, also klar weiß man das vorher irgendwie, aber man merkt dann halt erst, wenn man so ein Tier eine Weile hat, was es dann, oder es nicht mehr hat, was es dann doch bedeutet. Ne? Das sind einfach, da lässt man sich ja auch im Zweifel gerne drauf ein, ne? Aber.
Unser Thema heute ist Hunde in der Popkultur, hast du mich eingeladen, du um mal einen Break zu machen.
Ja, irgendeiner muss ja hier moderieren.
Ich habe voll viele lustige Sachen vorab gefunden auf deine Stichpunkte.
Ey. Ja.
Die waren echt super. Ja.
Sollen wir vielleicht dann den Popkultur-Krams vorziehen, sonst hängen wir so fest in, ich meine, ich habe natürlich auch, es gibt sau viele ernste Themen, über die man reden kann, die ich ja auch aufgeschrieben habe. Ne? Aber wir können ja jetzt mal, nachdem wir das geklärt haben, vielleicht mit der Popkultur weitermachen.
Fangen wir leicht an, oder? Harte Teil kommt dann.
Und dann
zum Schluss.
Kommen die unangenehmen Themen wie Qualzucht und weiß der Teufel was.
Wenn dann keiner mehr zuhört, dann.
Ja. Ist aber auch wichtig. Gut, dann, ich habe mir mal ein bisschen geguckt, so Hunde im Videospiel. Was fällt mir da so ein? Und habe einfach mal ein paar aufgeschrieben. Da können wir uns lustig durchdeklinieren. Ich fange mal mit einem an, mit dem ich eine quasi Beziehung habe. Und das war halt der Hund aus Fable. Weil ich das so auch so faszinierend fand. Ich habe schon lange im Vorfeld, ich hatte das Privileg, ein paar Mal Interviews mit Peter Molyneux führen zu können zu Fable. Und das war jetzt eins von den Spielen, die wirklich so mein, also das ist einfach so, das kann ich immer wieder zitieren. Ich finde es einfach ein tolles Spiel gewesen, auch wenn es nicht perfekt war. Aber darum geht's ja dann oft gar nicht, ne? Und der hat mal erzählt, als sie, ich weiß gar nicht, der Hund war nicht im ersten Teil. Ich meine, der kam erst, es gibt ja 3 Fable-Teile. Und ich meine, der wäre erst im 2. dazugekommen. Bin ich 100%ig sicher, kann ich gerne noch mal checken. Jedenfalls, dieser Hund, der sollte natürlich ein Begleiter sein, mit dem man auch ein bisschen spielen konnte und so ein Companion halt. Ne? Und Molyneux hat dann irgendwie erzählt, na ja, sie hätten natürlich Playtests gemacht mit Leuten und so. Und der so, you know how 15-year-old boys are. Die haben dann natürlich alles Mögliche ausprobiert. Man konnte dem Hund zum Beispiel ein Bällchen werfen. Und es hat nicht lange gedauert, bis der Erste das Bällchen einfach über die nächste Klippe warf. Und der Hund so, hui, hinterher. Oh, ich sag, die Idee sind wir nicht gekommen, dass das jemand macht. Dann haben wir dann noch mal ein paar technische Anpassungen vorgenommen, die dafür gesorgt haben, dass der Hund keine sehr blöden Dinge macht, sondern natürlich einen gewissen Selbsterhaltungstrieb hat.
Ja, aber so. Du weißt, wie es in Videospielen ist. Wenn es eine Möglichkeit zu etwas gibt, dann wird diese Möglichkeit
natürlich
ausgenutzt werden. Immer. Einer tut's immer. Ja. Ich meine, das ist ja wie jetzt zuletzt bei Zelda, wo irgendwie diese Folteranlagen gebaut wurden für diese Crocs, die man dann geröstet hat. Also das hat ja ein ausgefeiltes Crafting-System, ja. Diese Crocs, diese kleinen Figuren, die dir irgendwie so ein Extra geben, wenn du sie irgendwo hintransportierst, die sind schon schweinenervig. Was machen die Leute? Bauen irgendwie über einem Vulkan stundenlang ein Gerüst, auf dem sie ihn grillen, bis er dann reinfällt. Gib Spielern alle Möglichkeiten und sie werden halt auch allen Mist machen, ne? Dann wirft halt auch einer den Ball über die Klippe.
Man versucht, das System zu unterlaufen. Darauf wirst du ja nun mal auch konditioniert, wenn du Videospiele spielst, nicht wahr?
Klar. Wie willst du sonst irgendeinen Souls schaffen, wenn du nicht bescheißt? Sorry, also. Ja. Ich gebe das ehrlich zu, ich habe keins ernsthaft durchgezogen.
Ja. Und bei Fallout kann ich mich auch noch erinnern, interessanterweise, es gibt sehr viele Schäferhunde, vor allen Dingen in amerikanischen Spielen. Es gibt da eine gewisse Besessenheit offenbar, was das angeht.
Dogmeat. Deutschen Schäferhund. Hieß er. war das
ja. Ah ja, genau, Dogmeat hieß Dogmeat, der. Ich wusste genau. nicht mehr, wie der hieß.
Ich habe es nachgeschlagen, Dogmeat ist tatsächlich so eine Konstante. Der war in jedem Teil dabei, also auch schon in den frühen Fallouts. Diesen
Ach, guck mal, ich habe nicht alle gespielt, deswegen habe ich das nicht auf dem Schirm.
Ja, ja, das ist eine Anspielung auf den Hund. Der Fallout ist ja voller popkultureller Anspielungen immer. Und das ist auf eine Anspielung auf den Hund in Mad Max 2. Und deswegen, er geht dir nämlich nach, wenn du eine Lederrüstung trägst, so wie Mad Max, dann findet er dich in Ordnung. Und dann ist er bei dir. Also Dogmeat ist eher so andersrum. Der greift Leute an. Also den hast du als Companion nicht, damit du ihn irgendwie bespaßen sollst, sondern der ist richtig gut am Anfang von Fallout. Also später kriegst du bessere, aber der macht am Anfang schon ordentlich was platt.
Ja, ich hätte aber immer Schiss. Ich mache mir immer Sorgen um solche Tiere. Ich habe lieber Begleiter, die vielleicht irgendwie eine Blechrüstung haben, also oder aus Blech sind von vornherein oder so. Bei Hunden oder irgendwelchen anderen Companion Animals habe ich immer Angst, dass denen jemand irgendwie eine Ecke ins Ohr schneidet oder so.
Das war ja in den ersten Fallouts, also die ersten beiden, die waren ja grafisch, ich erinnere mich noch dran, also da war ich noch nicht 18, also man musste die doch patchen. Und zwar, die wurden in Deutschland noch so ein bisschen zerschnitten veröffentlicht, die waren schon sacksplatterig und wenn die den Hund dann getötet haben, der ist dann wirklich zerplatzt, also das.
Ja, nee, das ertrage ich einfach nicht. Deswegen habe ich irgendwann wirklich, ich habe den Hund dann immer, du kannst ihn ja auch, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, du kannst ihn auch zurücklassen, glaube ich, ne? Mhm. Also in deiner, du hast ja dann irgendwann da so eine Bude und ich glaube, ich habe den fast immer zurückgelassen, weil ich gedacht habe, nicht, was irgendjemand meinem Hund was tut. Ja. Völlig sinnlos. Ich weiß gar nicht, kann man das auch ohne den Hund durchspielen? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ja,
natürlich, kriegst du ja bessere Companions irgendwann. Später kriegst du ja, wie hieß dieser Mutant, Markus, und dann weit später, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Fallout
das war. Also ich habe es, wie gesagt, halt nicht durchgespielt. Aber ich weiß nur, dass ich wirklich einfach dachte so, ja, okay, jetzt habe ich diesen Hund. Ich glaube, ich lasse ihn zu Hause. Sicherheitshalber. Ja. Der kann ja ein paar Hasen jagen. Und abends bin ich ja dann wieder da, wenn ich meinem Tagewerk hier nachgegangen bin und fertig.
Dann begrüßt er dich auch und freut sich. Und dann, ja, im vierten war der ja wirklich schon sehr gut. Also da war er schon sehr Hund. Also ja, wer noch einen Schäferhund hat, das hatte ich gelesen, Dingens, weil es ging ja auch um Promi-Hunde. Biden hat gleich mehrere Schäferhunde.
Stimmt.
Der hat drei, also ich glaube, es leben nur noch zwei.
Ja, und einer wurde ja des Weißen Hauses verwiesen, ne?
Commander.
Beste Name auch für den Hund im Weißen Haus.
Hat sich ordentlich im Secret Service ausgetobt und ich frage mich, was sind das für Personenschützer, wenn die mit einem Schäfer überfordert sind. Aber ich habe dann, es gibt bei Wiki, tatsächlich, bei Wiki gibt's auch alles, ja. Eine Liste aller Haustiere aller Präsidenten. Und es gibt nur zwei, die keine hatten. Der eine zählt aber nicht, weil das war irgendwie Johnson. Der hat nämlich Ratten, die im Weißen Haus gelebt haben, gefüttert. Und der andere, der natürlich keine hat, ist, man denkt sich, Trump.
Ja, ansonsten, das war, glaube ich, der einzige ohne irgendwelche Tiere, ne? Also.
Ja. Aber ansonsten.
Bei Commander ich fand es ein bisschen lustig. Also man hätte ja natürlich auch sich mal, ich würde denken, dass es da nicht an Ressourcen fehlt, vielleicht mal ein gescheites Training zu machen oder so. Hier die Leute mit Anzügen und Knopf im Ohr, die beißt du nicht. bei allen anderen frag vorher kurz nach oder so, keine Ahnung. Oder weiß ja auch nicht. Ich meine, es sind halt auch nicht unbedingt Anfängerhunde.
Nö.
Hätte man vielleicht auch wissen können. Schön ist ja natürlich schon mal, dass er aus dem Tierschutz kommt. Das fand ich ja schon mal sehr sympathisch. Und dann habe ich mich noch gefragt, es gibt ja immer diese Codenamen für die Präsidentenfamilie. Für den Secret Service, ne? Wenn Evakuierung oder sonst was ansteht, keine Ahnung, auch nicht nur Notfälle, sondern einfach irgendwie, keine Ahnung, über die man sich dann per Funk weiß, von wem die Rede ist und so. Und bei Commander stelle ich mir immer vor, wer war das jetzt noch gleich? Ach so, der Hund. Das ist zu völliger Verwirrung irgendwie über Funk wird. Wir müssen Commander noch holen. Wen? Welchen Kopf? Ach, der Köter.
Commander.
Das ist noch gleich Commander.
Ja, das ist der weiße Haushund. Jetzt ist er weg, ne? Der ist rausgeflogen.
Ja, der musste gehen. Ich glaube, jetzt ist gar kein, ist noch einer da, der noch irgendwie nicht den Secret Service frisst.
Ich glaube, einen haben sie noch und der lebt.
Die haben noch einen,
ein Schäfer.
Ja. Aber ich weiß nicht, ob der nicht nur vielleicht im Wochenendhaus bleiben darf und nicht quasi mit ins Büro darf.
Davor ist ja auch eine Wiese. Also wenn der einen Territorialen kriegt, hat er ja genug Platz. Also, ja. Kann,
ja. Ja, ich habe noch ein paar aufgeführt, die von Spielen, die ich gar nicht gespielt habe. Far Cry 6 habe ich, glaube ich, nicht gespielt. Da gibt's aber, das fand ich sehr niedlich, als ich nochmal recherchiert habe nach Hunden in Videospielen. Da gibt's einen Dackel, der in so einem, das sieht aus wie ein Dackel, der in so einem Fahrgestell sitzt, also der offenbar so eine Hinterhandlähmung hat, mit dem schönen Namen Chorizo, Würstchen.
Ja, ich erinnere mich noch grob dran. Ja, ich glaube, den konnte man.
Ist Far Cry 6 das mit den, mit dem Sektenspinner?
Nee, in den USA? Boah, das war, glaube ich, 5, oder? Ich bin mit der Reihe irgendwie durch, aber.
Ja, ich,
war 6 nicht das mit der Insel? Nee, warte mal, das mit der Insel war 3.
Egal, wir werden das Ding mal rausfinden. Aber auf jeden Fall gibt's da einen Dackel. Der ist offensichtlich sehr niedlich. Also die, was ich gesehen habe, ich habe mir kurz ein paar Ausschnitte angeguckt, das ist sehr niedlich. Ja. Aber das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Mir fiel noch, das steht nicht auf meiner Liste, aber mir fiel noch ein Nintendogs natürlich.
Oh, klar.
Ist eigentlich. Ja. War so ein bisschen auch so ein Plattform-Seller fast, ne? Also hätte man wahrscheinlich das so gekauft, aber.
Das war für die Wii, oder?
Nee, das war doch zuerst für den Gameboy Dings da, also mit dem Touchscreen.
Ach, stimmt. Und später dann für ein 3DS und Co.
Ja,
und genau. Du hast ja da nur Hunde irgendwie gepettet.
Das Schöne war ja, dass man über den Touchscreen halt die Hunde natürlich streicheln konnte und musste. Das war ja ein bisschen so ein Hundetamagotchi.
Ja, ich glaube, sowas funktioniert halt sehr gut, gerade bei Leuten, die halt keinen Hund halten können, ne? Also wenn du, wie du jetzt zum Beispiel, ich denke mal, das war in Japan wahrscheinlich ein Mega-Erfolg, weil in Japan ist Hundehaltung ja schon ein Privileg, das nur die Menschen haben, die wirklich auch sehr viel Raum haben. Und das hast du in Japan halt in der Regel nicht, ne?
Naja.
Und auch hier ist es natürlich eine billige Gelegenheit. Kind will einen Hund, gibst ihm Nintendogs, ist auch zufrieden.
Ja, das war halt irgendwie auch wirklich, es ist halt einfach, das war ja, kann man sich wahrscheinlich auch schon wieder drüber streiten, ob es überhaupt ein Spiel ist, aber das hat einfach Spaß gemacht. Man hatte halt irgendwie so ein Kästchen zum Aufklappen mit Hunden drin.
Also ich glaube, anhand der Anzahl an Ablegern und verkauften Einheiten, das wird wahrscheinlich heute noch laufen. Also das ist.
Denke ich auch.
Ja. Dann hatten wir noch hier GTA. Natürlich muss es da ein böser Hund sein.
Na klar. Also mindestens mal ein Rottweiler.
Ja, die haben natürlich alle Klischees erfüllt. Allein schon der Name.
Also ja gut, ich meine, du kannst halt nicht mit einem Königspudel da rumlaufen. Ne? Wie sieht denn das aus?
Nee, GTA muss Stereotype erfüllen. Und das muss natürlich der Gangster ein Rotti haben. Am besten noch so mit Stachelhalsband und vollem Programm.
Ja, es ist natürlich auch klar, Hunde sind irgendwo auch Statussymbole, ne? Also Haustiere generell, da darf man sich nichts vormachen und da geht es ja gar nicht nur darum, dass man eine bestimmte Rasse hat. Wahrscheinlich kann man auch sagen, man kann sich ja auch brüsten mit, also ich habe natürlich nur Tiere aus dem Tierschutz. Ich bin also besser als ihr mit euren teuren Papieren, Hunden oder sowas. Also ein bisschen Statussymbol, da muss man wahrscheinlich auch selbstkritisch sein, ist es immer auch irgendwo. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Letztlich, wenn es einem Tier gut geht, ist es ja per se erstmal Wumpe.
Das würde ich auch nie verleugnen. Natürlich schmeichelt das mein Ego, wenn Leute sagen, das wären zwei sehr schöne Hunde.
Ja.
Und dann immer gleich fragen, ob das die aus dem Film sind. Und ich dann jedes Mal erzählen muss, dass das die zwei aus dem Film sind. Und dass das ein Problem ist, darüber wollten wir ja später auch noch reden, über Filmhunde als Problemhunde. Und natürlich schmeichelt das dem Ego, also das ist ja gar keine Frage. Ich sag das aber auch manchmal zu Leuten, auch wenn das dann irgendwie Mischling oder sonst was ist. Wir haben eine ganz süße Mischlingshündin in unserem Rudel da, wo wir uns beim Gassi gehen häufig abends zufällig über den Weg laufen, manchmal auch nicht so zufällig und da hagelt's auch immer wieder Komplimente, einfach weil die sich so an jeden Rand schmust, wie blöd.
Mm.
Ja, aber natürlich ist ein Hund ein Statussymbol, ist gar keine Frage.
Also. Ja, naja, klar, ich meine, und gerade so Rottweiler oder so ein bisschen, so Molosserartige, ne, so mit so einem dicken Schädel und sowas, das wird natürlich schon auch von einer gewissen Klientel bevorzugt, ne? Wenn du ein Typ bist, oder ein Mensch bist, der vielleicht gerne irgendwie Eindruck schinden will, so nach dem Motto, mir ist recht, wenn die Leute die Straßenseite wechseln, wenn ich mit meinem Hund da entlang komme, dann wirst du dir wahrscheinlich nicht einen Chihuahua zulegen. Wobei, dann wechseln die Leute manchmal auch die Straßenseite, weil die können wirklich richtig aggro auch sein an der Leine. Ja. Hier läuft gelegentlich mal einer vorbei, der kleine Chihuahua hat so ein Geschirr und der ist so aggro, dass der den, also aber gleichzeitig auch so leicht, dass wenn der Besitzer an der Leine zieht, dann hebt er den Hund mit diesem Geschirr im Prinzip hoch und dieser Hund läuft dann völlig aggro bellend durch die Luft. Also was von meinem Hund immer ignoriert wurde, weil die hat uns so überhaupt nicht angesprungen, es war der einfach wurscht.
Aber wenn du, glaube ich, wenn man mal drüber nachdenkt und du willst wirklich Eindruck schinden und du willst einen echt bösen Hund, dann nimm dir einen Dackel. Ein Dackel ist ein verdammter Killer. Das Faszinierende ist ja, wir Menschen sprechen den Hunden ja so eine gewisse Körperlichkeit zu, wie du ja sagst. Wenn du Eindruck schinden willst, brauchst du einen Molosser. Weder Risthöhe 70, 80 oder gleich einen Meter, ja, kauf dir einen Kangal oder irgendwie sowas, ja. Aber Hunde haben ja mit Körperlichkeit überhaupt kein Verständnis. Also ein großer Hund kann von einem kleinen Hund absolut fertig gemacht werden, wenn der das gescheit anstellt. Und da ist der Dackel 1A die Wahl. Und Dackel, auch wenn Dackel auf Menschen geht, die verbeißen sich so dermaßen. Die hatten mal einen im Heim in Aschaffenburg. Und ich habe mich halt in Unkenntnis voll lustig drüber gemacht, dass der ein Mauli trägt, weil das sah halt total niedlich aus. So ein XXS-Mauli auf so einem Dackelchen, ja. Und haben die gemeint, ja, du lachst. Aber da habe ich gemeint, ja, ich lach, das sieht halt witzig aus. Und die gemeint, ja, der hat zwei Leuten unwiderruflich die Hand zerbissen. Die sind für den Rest ihres Lebens schwer behindert oder behindert zumindest und können die nicht mehr bewegen.
Ja.
Dachte ich so, Respekt. Dann habe ich mich mit dem Dackel ein bisschen beschäftigt. Und ich glaube also, wenn du wirklich Eindruck schinden willst, ich glaube nicht, dass Rockstar hier zuhört, aber für den sechsten Teil, da kann man auch gute deutschen Witze machen, der Dackel ist es.
Ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die New York Times oder irgendeine amerikanische Zeitung hat auf jeden Fall neulich getitelt, wird der Dachshund in Deutschland verboten. Ja. Sich so ein bisschen auf diese leicht dämliche Kampagne des VDH eingeschossen, weil wir ja hier, es liegt ja jetzt gerade eine Novellierung des Tierschutzgesetzes auf den Tischen. Es gibt so einen Referentenentwurf. Ich glaube, Ende des Jahres wird darüber entschieden. Und da geht es ja auch darum, dass man jetzt irgendwie mal dem Thema Qualzucht, werden wir vielleicht später noch ein bisschen drüber sprechen, Herr wird. Und die haben eine Kampagne gemacht, so nach dem Motto, ich weiß nicht mehr, wie die genau formuliert war, wird der Dackel verboten? Nee, ja, wird er nicht, das können wir schon mal sagen.
Das war, weil in dieser Vorlage, die aus dem Özdemir-Ministerium kam, dann halt schwammig drin stand, was für Merkmale, also körperlicher Natur, künftig halt unter Qualzucht fallen. Das war zugegeben ein bisschen schwammig ausgedrückt, aber auch nicht ganz blöd. Und die haben dann halt daraus abgeleitet, Moment mal, das gilt ja sogar für den Dackel, die wollen den Dackel verbieten. Dann hat sich Horst Schlemmer noch eingeschaltet, auch wieder Popkulturverweis. Er hat ja auch seinen Dackelclub und schwuppdiwupp sind dann alle wieder zurückgerudert. Niemand hatte je vor, den Dackel zu verbieten. Aber wir leben ja in so einem postfaktischen Zeitalter, wie du jetzt ja selber erklärt hast, die meisten Leute müssten den VDH jetzt erstmal googeln, den Verband der Hundezüchter. Dann müsste man sich mal damit so ein bisschen auseinandersetzen, was steht in dieser Gesetzesvorlage, wie entsteht ein Gesetz überhaupt? Das ist ja noch längst nicht verabschiedet, ne? Und selbst dann ist der Dackel nicht verboten und es war ein Riesenaufschrei, ich erinnere mich daran.
Ja, Wahnsinn. Aber der Dachshund ist halt, glaube ich, ähnlich wie der deutsche Schäferhund, halt im Ausland auch sehr bekannt. Ne? Das ist ja offenbar, steht so ein bisschen für deutsche Hunde offenbar, diese zwei Kollegen.
Ja, der eine ist kaputt gezüchtet und hat nur Hüftdysplasie und der Dackel, naja, man muss halt leider mal sagen, auf den Dackel treffen einige Qualzuchtmerkmale zu.
Ja, klar.
Allen voran der verlängerte Rücken und lass mal so einen Dackel Treppen steigen, das ist kein Spaß für den.
Es gibt interessanterweise kleiner wissenschaftlicher Ausflug an dieser Stelle. Es gibt eine Wildform für dieses Gen, für kurze, krumme Beine, die ist tatsächlich unproblematisch. Die findest du zum Beispiel bei Westies oder so. Es gibt aber auch eine Anlage, die ist im Grunde genommen ein Gendefekt. Und die führt zu diesen massiven Problemen, die Dackel haben mit, das kennt man ja als Dackellähme vielleicht, mit Rückenproblemen, schmerzhafteste Bandscheibenvorfälle bis zur Lähmung, was dann natürlich für den Hund bedeutet, dass er eben nicht mehr weiterleben kann. Und das sind zwei unterschiedliche Gene. Und man könnte das mit einem Gentest tatsächlich relativ leicht rausfinden, was für ein Träger dieser Hund ist. Und könnte dann das Problem ausschließen. Das würde aber bedeuten in der Praxis, dass diese Hunde 2 bis 3 Zentimeter länger wären. Was wahrscheinlich den meisten Menschen scheißegal ist. Du liebst doch deinen Hund nicht weniger, weil die Beine 2 bis 3 Zentimeter länger oder kürzer sind. Das ist ja albern. Aber dann wäre es halt kein Dackel mehr. Ich mache jetzt hier schöne Anführungszeichen.
Ah, jetzt kommt jetzt die, wie heißt sie, FCI, die Fédération Cynicologie Internationale oder irgendwas. Also das sind
Ja, die haben
ich will sie jetzt nicht hier so nennen, wie ich sie privat nenne, aber das sind die Menschen, die den ja, Standart festlegen, dem die Rasse entsprechen
richtig.
Muss.
Wobei der Witz ist natürlich, das sind ja keine Gesetzesbücher, ne? Das ist ja eine freiwillige Geschichte. Also wenn die es ernst meinen würden mit dem Wohl ihrer Hunde, würden sie sagen, ey, ja, mein Gott, dann passen wir halt den Standard an. Das steht ja in keinem Gesetzbuch. Das Einzige, was im Gesetzbuch steht, ist, ihr sollt euren Hunden gefälligst kein Leid zufügen. Ja. Und wenn ich doch, also ich weiß nicht mehr auswendig, wie hoch die Quote ist für diese Bandscheibenvorfälle bei Dackeln, aber die ist immens hoch. Immens. Die ist im zweistelligen Prozentbereich. Gut. Wenn ich das doch verhindern kann, dann sind die halt 2 Zentimeter länger. What the fuck?
Aber da kommst du wieder zu Züchtern. Und die Züchter nehmen die FCE wiederum sehr ernst.
Ja, also das ist...
Und da darfst du mit dem und dem ja nicht weiter züchten, weil der erfüllt ja nicht die Norm. Wir haben zum Beispiel keine 2 reinen Akitas nach FCE-Normen. Cherry ist zu ängstlich, das dürfen sie nicht sein. Die machen ja auch Wesensmerkmale. Ne? Mhm. Ihre Beine sind zu kurz. Kimchi ist körperlich tipptopp in Ordnung, ist eine 1A reiner Akita, aber er ist zu aggressiv. Zählt auch nicht. Darf er auch nicht sein.
Ja. Ja, wobei man sagen muss, wenn man sich diese Rassebeschreibung durchliest, dann sind die Beschreibungen, wie der Hund aussehen soll, wesentlich länger als Wesen. Also das finde ich schon auch ein bisschen seltsam irgendwie.
Das ist Wahnsinn, was da alles festgelegt ist. Ich muss da regelmäßig Begriffe googeln. Was meint ihr? Ja. So, okay, das ist also ein anderer Begriff für Hals oder Ohr. Okay, gut, in Ordnung.
Ich habe mich damit jetzt nie so beschäftigt, aber es gibt ja noch, es gibt ja mehrere sehr gute Hunde-Podcasts, ja, nicht nur den, an dem du beteiligt bist. ist natürlich ein ganz hervorragender, aber es gibt, was ich recht häufig höre, ist auch sehr bekannt, glaube ich, von Martin Rütter, den Podcast. Und da gibt es immer eine kleine Rubrik, das Rasseporträt, was immer damit endet, dass Martin Rütter die Hunderasse niemals errät. Denn seine Partnerin, die Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig, die liest ihm quasi die Rassebeschreibung vor und er muss halt raten, welche Rasse das ist. Und das ist manchmal in einer Form getextet, dass man denkt so, du Lebezeit, ist es Prosa oder Lyrik? Man weiß es nicht genau.
Ja. Das ist aber auch der Grund, weswegen ich tatsächlich nie zum Züchter gehen wollte. Also ich will das, was Züchter tun, nicht herabreden. Sie sind zum Beispiel verantwortlich dafür, dass der Akita nicht ausgestorben ist, weil nach dem Zweiten Weltkrieg sah das echt düster aus, ne? Und würde ich aber trotzdem nicht, allein schon, weil du dann mit diesem ganzen Papier-Hickhack zu tun hast. Der Hund gehört dir ja de facto nicht, der kann jederzeit zurückgenommen werden. Du darfst auch nicht mit ihm züchten, nicht, dass ich das vorhätte, aber dann hat er noch irgendwie so einen komischen Namen wie Jesus Christus zu Bodenstein sei Werder und keine Ahnung. Und dann hat er noch irgendwelche Abstammungspapiere, die 30 Seiten dick sind, ja, mit seinen Eltern, die auch so komische Namen haben. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich gehe ins Tierheim. Die Tierheime sind voll. Die Leute freuen sich. Die Hunde dort werden gut behandelt. Ja. Und du kriegst ja vor allen Dingen auch einen fertigen Hund. Also es ist natürlich schön, das ganze Leben vom Hund mit dem Hund zu verbringen, von Anfang bis Ende. Aber du kriegst, wenn du im Tierheim bist, so einen 2-, 3-, 4-jährigen, der ist fertig geimpft, der kann idealerweise ein paar Sachen, der ist schon da auf der Welt, du hast die Pubertät zum Glück übersprungen, er hat nicht deine Couch zerfetzt, vielleicht macht das trotzdem noch, aber er ist fertig. Und du kannst dann mit ihm arbeiten. Und das finde ich auch sehr schön. Und das geht auch mit älteren Hunden.
Auf jeden Fall. Zumal fertig ja auch vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen zu sehen ist, ne? Weil selbst wenn du einen Welpen vom Züchter holst oder so, eine Persönlichkeit lernst du erst kennen. Und wenn du halt nach 8 Wochen so einen kleinen Wurm da zu Hause hast, der hat ja keine festen Merkmale in dem Sinn, ne? Man denkt halt immer, dass man da irgendwie, also zumindest kennst du sie noch nicht so. Aber das ist jetzt auch kein Clean Slate sozusagen. Was der noch alles erlebt, definiert ihn ja auch. Und da steckst du ja auch nicht immer drin. Vielleicht wohnst du unglücklich an einer größeren Straße und es stellt sich raus, der Hund hat fürchterlich Angst vor Straßenverkehr. Das weißt du ja vorher auch nicht. Irgendwie das lernt er dann halt. Und das ist aber auch nicht dein Fehler vielleicht. Es gibt ja Hunde, die kommen damit hervorragend klar. Mit den Straßenlärm gar nicht. Ja. So, also von daher würde ich dann auch immer sagen, dass man sich vielleicht da auch, wer sich das jetzt überlegt, gar nicht denken sollte, dass man im Tierheim nur Hunde bekommt, die entweder ein Riesenproblem haben oder denen man nichts mehr beibringen kann oder so. Das ist genauso wenig so, wie wenn man Welpen holt vom Züchter, dass da alles dann tutti läuft. So, das ist ja auch nicht so. Ne?
Nee, das tut sowieso nie. Also das ist illusorisch. Ja. Den Gedanken hatten wir am Anfang auch. Wir dachten auch so, ja, so schlimm kann so ein Akita schon nicht werden. Ho, 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 ho. Jetzt wissen wir, was Anfängerhunde sind und was Akitas nicht.
Was die so gemeint haben.
Ja, sie sind sehr eigensinnig. Ey. Warum schreibt ihr nicht stur? Sie sind sehr charakterstark. Warum schreibt ihr nicht stur? Sie treffen ihre eigenen Entscheidungen. Warum schreibt ihr nicht, sie ignorieren dich völlig? Ja, wenn das Schlimmste ist, wenn wir an eine Kreuzung kommen, weil du hast dann 4 Möglichkeiten. Wir könnten zurückgehen, nach links, nach rechts oder nach geradeaus. Dann fangen da oben bei denen die Murmeln an zu rollen. Es sind leider nicht sehr viele. Und dann stehen die gerne sehr mal minutenlang auf der Kreuzung und gucken sich das so an. Da, wo du lang willst, ist sowieso völlig nebensächlich. Und so geht das dann. Und man muss ihn dann halt, da kommen wir ja dann zu diesem Trainingsaspekt, da gibt's ja dann viele Trainer, die sagen, ja, du musst den Hund ja dominieren und brechen oder was auch notfalls mit Schmerzgriffen oder was weiß ich was. Wird bei einem Akita nicht funktionieren. Natürlich kannst du
das ist natürlich auch Quatsch, ne? Können wir auch an der Stelle hier sagen.
Klar, also da natürlich kannst du jeden Hund irgendwie brechen, aber dann hast du irgendwie so ein Häufchen, das du eigentlich nicht mehr haben willst, ne?
Ja, das hat dann aber auch nichts mit Training zu tun. Das ist eigentlich dann Misshandlung, ne? Das wollen wir ja nicht.
Klar, es gibt leider immer noch sehr viele Schulen, die das halt anwenden. Also bei der Akita brauchst du, wie nennt sich das? Liebevolle Konsequenz.
Ja, ja, ich glaube, man muss einfach immer gucken. Also bei dem letzten Schnauzer, den wir hatten bei der Hündin, die war, wie gesagt, ein bisschen entspannter als der Rüde davor, aber die hatte halt schon ähnliche Themen. Und das größte Problem war halt wirklich, dass, wenn jemand geklingelt hat, Ausnahmezustand war. Man den Hund immer erstmal wegsperren musste, die klang aber jedes Mal wie 2 Rottweiler, da war was nur einer und nicht mal ein Rottweiler. Und das war einfach auch anstrengend. Und dann haben wir dann irgendwann mal gesagt, da haben sich dann halt natürlich auch viele Sachen eingeschlichen. Und irgendwann haben wir gesagt, ey, wir brauchen jetzt echt mal ein bisschen Support da. Und haben dann mit einer Hundetrainerin gearbeitet. Die guckte sich das an und sagte dann als allererstes so, okay, alles klar, wo liegt der Hund? Im Flur, mit direktem Blick auf die Haustür. Scheiß Idee. Der Führerbunker muss hier weg. So. Das hat sie nicht gesagt. Den schlechten Witz habe ich jetzt gemacht. Aber dann wurde die Hündin halt mit ihrem Plätzchen erstmal ins Arbeitszimmer verlegt. Ja, dass die einfach nicht mehr da quasi immer direkt auf die Tür glotzte. Und dann mussten aber tatsächlich auch alle Leute, die klingelten, das mussten wir dann mit ein paar Leuten testen und dann auch ein paar Wochen durchexerzieren. Die durften erst reinkommen, wenn der Hund friedlich in seinem Körbchen lag. Damit die gecheckt hat, so, okay, es passiert hier nichts. Das braucht dich auch nicht interessieren, bis du hier einigermaßen entspannt bist. Ja. Und das klingt jetzt total, als wäre das super schwierig, weil es ist ja nun mal ein Wachhund. Aber tatsächlich war das konsequente Arbeit von vielleicht 3-4 Wochen. Und dann hat das gut funktioniert. Und das war halt, das hat viel, viel Stress rausgenommen für den Hund, aber natürlich auch für uns, ja, weil nicht mehr immer so eine Aufregung und Anspannung war und so. Das musste man natürlich den Leuten, die den Hund kannten und mochten, auch erstmal erklären, weil es war eine nicht nur die Angst vor dem Hund hatten, sondern auch die ihn gut kannten und sie streicheln wollten und begrüßen, so. Nee, erstmal die Leute begrüßen. Dem Hund bitte nicht gleich so das Gefühl geben, sie ist number one, weil das ist hier eh das Problem. Und so, also das funktioniert schon ganz gut mit den richtigen Methoden. Und das waren überhaupt keine, wo man jetzt hart hätte durchgreifen müssen, sondern wirklich einfach nur ein bisschen anstrengend, konsequent sein, ein paar Wochen lang.
Wenn alle Leute die paar Wochen aufwenden würden, wären die Heime leer. Sag's, wie es ist.
Gut möglich, ja.
Wahrscheinlich, oder? Also kein Hund ist ja von sich aus irgendwie böse. Und das, was du beschrieben hast, ist genau die Art, wie man trainiert eigentlich. Du guckst ihm, du zeigst ihm, dass es sich lohnt, auf sein Bettchen zu kriegen, legst ihm halt irgendwas hin oder sonst was, ne? Und nach ein paar Wochen hat das kapiert.
Ich glaube, das ist aber wirklich die größte Problematik bei der Anschaffung eines Welpen. Und wenn du zum Züchter gehst, dann holst du ja normalerweise einen, dass die meisten Leute denken, naja, das, also erstmal ist es süß, ein Hundebaby zu haben, ist überhaupt gar keine Frage. Das weiß ich auch. Und dann denkst du natürlich so, dann bringe ich dem bei, was er oder sie lernen soll. Und dann geht schon irgendwie, ne? Aber dann sind die ja natürlich erstmal süß. Und knabbert an dir rum und weiß der Teufel was. Und dann hast du ratzfatz, die entwickeln sich halt relativ schnell und dann doch ziemlich viele Unarten drin. Und ich glaube, dass man da, und da war ich überhaupt keine Ausnahme oder meine Eltern, man ist da einfach irgendwie ein bisschen naiv. Das stellt man sich einfach nicht so vor.
Ja, beim Ersthund auf jeden Fall. Das geht immer daneben.
Also er kriegt und selbst beim zweiten, dann hast du es wieder vergessen.
Ja, beim zweiten bist du dann Vollprofi. Nee, also ich muss ja sagen, der Ritter-Podcast ist da ja auch tatsächlich sehr praktisch. Also immer mal wieder mit gerade im Servicebereich, er arbeitet ja auch vernünftig mit den Tieren. Also das muss man ihm ja auch lassen. Es gibt, das ist auch ein Punkt, den ich gerade noch ansprechen wollte, so gerade wenn du so im Bereich Petfluencer unterwegs bist, so auf Insta und TikTok. Da werden mir in letzter Zeit in den Reels irgendwie sehr viele reingespült, wo ich sage, Kollege, das guckt aber hoffentlich keiner. Und dann sehe ich, dass daneben irgendwie 1500 Kommentare sind und irgendwie ein paar tausend Herzchen oder sonst was. Denkst du, das gucken aber sehr viele. Und klar, zeig mal deinen Elferschein. Wo bist denn du überhaupt Trainer? Hast du eine Trainerausbildung absolviert, ja?
Ja.
Und wenn ja, wo? Und darfst du das überhaupt und alles? Und das sind Leute, die teilweise gigantische Reichweiten haben und mit Methoden arbeiten, wo du denkst so, wo hast denn die ausgegraben? Aus irgendeinem Schulbuch aus den 50ern oder
ja.
was?
Und dann gibt's natürlich auch berühmte Hundetrainer. Das sind erstaunlicherweise, mir fällt tatsächlich, das sind fast alles Männer irgendwie. Ne?
Ja.
Es gibt ja auch natürlich Hundetrainerinnen, aber keine von dem Bekanntheitsgrad jetzt vielleicht von einem Ritter oder von sowas wie Cesar Millan, der auch eher ja umstritten ist aufgrund seiner eher ruppigen Methodik. Ne?
Ja.
Also, ich glaube, zu Recht umstritten, aber fällt jetzt tatsächlich niemand ein, der so einen gewissen Rang hat oder eine gleiche Popularität vielleicht, wie jetzt die genannten.
Also ich kenne Hundetrainerinnen, dadurch, dass meine Frau halt immer noch am Hundetrainerschein arbeitet und man da halt auf vielen Schulungen ist, wo dann halt auch so Koryphäen sind, die sind allerdings in der Szene innerhalb bekannt, ne? Außerhalb kennt die wirklich keiner. Also den Bekanntheitsgrad von einem Martin Rütter oder jetzt, wie du gesagt hast, Cesar Millan, der ja zum Beispiel genau mit den Methoden arbeitet, die wir kritisiert haben, da fällt mir jetzt spontan niemand ein.
Ja, also wenn man sich so ein bisschen dann in der im Rütter-Universum aufhält, gibt es natürlich schon ein paar Namen. Conny Sporer ist, glaube ich, Österreicherin, auch sehr bekannt. Aber es gibt keine Sendung oder sowas, die da mal von der Frau gehostet wird. Kannst du dich noch an diese HR-Sendung erinnern von früher? Es gab doch mal so im Hessischen Rundfunk so eine, wie hieß die denn? So eine Sendung, wo man Hunde adoptieren konnte von einer,
eine Moderatorin. Tiere suchen ein Zuhause?
Suchen ein Zuhause, genau. Da kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Das wurde immer gerne geguckt. Es war natürlich sehr unterhaltsam.
Die ins Studio kommen und total durchdrehen.
Ja. Das muss ich so, gibt es bestimmt noch lustige YouTube-Ausschnitte.
Das findest du garantiert noch in der Mediathek.
Es war, glaube ich, so eins der ersten Tierformate, die sehr populär waren, so im Fernsehen, noch vor Privatfernsehzeiten, meine ich, wäre das gewesen.
Ja, zu Martin Rütter gibt es noch einen Punk-Song, der heißt, ich müsste ihn suchen, wenn du bei Google wahrscheinlich einfach nur eintippst, Hilfe Martin Rütter, mein Hund beißt keine Nazis. Der Hund das ist super lustig, also die Lyrics kurz zusammengefasst. In der Straße des Punkers wohnen auf einmal Nazis und jetzt holt er sich einen Hund aus dem Heim, kriegt aber nicht mit, dass dieser Hund einem Ex-Nazi gehört hat und Adolf heißt.
Ach du Scheiße.
Und jetzt will er ihn umtrainieren und auf die Nazis abrichten und kriegt es aber nicht hin und schreibt in seiner Verzweiflung Martin Rütter einen Brief und der antwortet ihm dann, das ist natürlich alles ausgedacht.
Das klingt aber eigentlich nach einem guten Comedy-Filmscript.
Ja. Und der antwortet ihm dann, er soll sich irgendwie vielleicht einen Bezug nehmen auf die Vergangenheit des Hundes und da gibt's bestimmt ein Kommando, das er dann attackiert. Und da geht er mit dem alte Zweite Weltkriegs-Dokus durch und alle Nazi-Fachbegriffe. Auf einmal sagt er irgendwann zum Schluss in voller Verzweiflung 88 diesen Nazi-Kodex und daraufhin fängt der Hund an, Hohl zu drehen. Das Lied endet dann damit, dass er auf die Nazis zugeht, 88 ruft und der Hund die Nazis attackiert.
Oh, ich glaube, ich pitche das als Filmkonzept. Ich schreibe das gleich nachher Martin Rütter. Ich werde berichten, ob daraus was wird. Der hat eine Produktionsfirma, das kann der doch machen.
Nachher verklagt er die Band noch.
Die können ja den Titelsong dazu schreiben. Das kriegt man.
Gut, nee, das ist von der Kunstfreiheit gedeckt.
Ja. Die kann man doch ins Boot holen. Das machen die bestimmt mit.
Ja, also Martin Rütter hat auf jeden Fall einen sehr rumpeligen, das ist so Schrammelpunk, also produktionstechnisch unterste Sau, aber es ist
super. Ja, musikalisch wird es ihm, glaube ich, nicht gefallen, aber Katharina wird es vielleicht mögen.
Ja.
Ich glaube.
Sonst habe ich tatsächlich nach Hunden in der Musik geguckt und es gibt eine schreckliche Schlager-Compilation. Warte mal. Bist du eingefroren? Nee.
Nee. Ich überlege, ob ich Hundesongs kenne tatsächlich, außer abgesehen vom Paw Patrol Titelsong.
Also Songs mit Hunden im Begriff gibt's viele. Also, AC/DC hatten Given a Dog a Bone. Die Stooges hatten I Wanna Be Your Dog. Das haben später Slayer gecovert in I Wanna Be Your God.
Ja, im Titel gibt's auf jeden Fall viele, ja. Aber ich... Ja. Dass irgendjemand vielleicht seinen Hund besungen hätte oder so, wüsste ich jetzt vielleicht.
Das war sowas, das war so eine schreckliche, ich muss das nochmal suchen, ich such's dir für die Shownotes später nochmal raus. Das ist so eine schreckliche Schlager-Compilation, so mit so Titeln wie, was weiß ich, Bello, komm heim oder Du bleibst bei mir und so. Das ist so garantiert so Nachkriegsschlager 50er, 60er Zeit rum und
Apropos Hundenamen, ich glaube, es gibt sogar irgendwo mal eine, weiß ich nicht, Diplomarbeit, Masterarbeit oder so, die sich mit Hundenamen oder mit Tiernamen befasst und wie die sich entwickelt haben. Und früher hat es ja, weil du halt gerade Bello gesagt hast, das war ja so ein typischer Standard-Hundename früher. Aber heute haben die eigentlich interessanterweise alle eher so Menschennamen, so wie Anton oder Paula oder sowas. Das finde ich irgendwie auch lustig. Und weil wir es auch hatten von, dass Tiere, die Papiere haben, immer schräge Namen haben. Das ist ja, es gibt ja so eine Benennungskonvention. Ich weiß nicht, ob wer von den HörerInnen das weiß. Aber Zuchthunde haben meistens alle den gleichen Anfangsbuchstaben. Zumindest bei uns war das damals so, bei den Mittelschnauzern. Das war ein A-Wurf, ein sogenannter A-Wurf. H, mit H sogar. H wie Hirsch, H kann man sich leicht merken. Und alle Hunde hießen mit H. Und als wir dann uns unseren Welpen ausgesucht hatten, wollte der eigentlich von uns nur wissen, welchen Namen er eintragen soll. Weil der hat das überhaupt nicht individuell vergeben, sondern er hat einfach, ich weiß nicht, es waren 7 Namen mit H aufgeschrieben, so für die Papiere. Und wenn wir die verkaufen, ordnen wir das zu. Also auch super strikt. Und dann hat er halt in Höchstgeschwindigkeit 7 Namen vorgelesen und ich mit 9. Ich saß da, ich sollte das dann aussuchen, beziehungsweise meine Eltern haben gesagt, du darfst das gerne aussuchen. Und das Einzige, was ich mir gemerkt habe, war der letzte Hundename und das war Hansi.
Oh Gott!
Hansi. Und deswegen hieß dieser Hund Hansi vom Lämmerwald in seinen Papieren. Aber genannt haben wir ihn dann Timmy, weil ich da gerade im 5-Freunde-Fieber war und da heißt ja der Hund bekanntlich Timmy. Das ist, glaube ich, ein Border Collie eigentlich. Also ja. Mir wurscht, war völlig klar, wenn ein Hund kommt, egal ob das ein Dackel ist oder ein Schäferhund, der wird Timmy heißen. Ja. Das stand vorher schon fest.
Ja, in der Verbrechensbekämpfung Popkultur ist der Hund ja auch sehr präsent. Also ich dachte jetzt am Anfang noch, in meiner Kindheit kenne ich noch Kommissar Rex.
Ja.
Mit Tobias Moretti und der Rex hat dann immer nach erfolgter Festnahme, also er war natürlich der Star, die Polizei konnte überhaupt nichts. Das könnte man jetzt zynisch sagen, ist erschreckend nah an der Realität, wenn man sich mal schaut, was Polizeihunde so leisten.
Nur in Bayern. Entschuldigung, wir wollen jetzt einfach den Bayern mal ein bisschen dissen.
Nee, und der hat dann immer eine Wurstsemmel gekriegt am Ende. Das war so ein rundes Brötchen mit Liona oder sowas drauf, viel zu dick belegt, also auch was man aus heutiger Sicht da würde.
Auf keinen Fall. Allein die Nitratwerte. Ich bitte dich, das geht doch nicht.
Man kriegt ein Weizenbrötchen. Da hat sich, ich finde das aber auch krass, weil das spricht was an, was du vorhin gesagt hast, was sich da so verändert hat. Der ist ja nicht nur bei der Benamung, sondern bei der generellen Vermenschlichung und auch bei der Futterauswahl. Wenn ich heute in den Zooladen gehe, habe ich 10.000 Meter Regal. Also das wäre jetzt das Nassfutter mit Tapioca, indischer Gewürzgurke, gerebeltem sonst was und bla für 14 Euro die Dose. Und alles, was ich will, ist eigentlich nur Pferd pur. So, nein, das gibt's nicht. Du musst noch entscheiden, vielleicht noch mit Süßkartoffeln oder bla.
Also, Leute, oder soll es denn getreidefrei sein?
Ja, für den. Und das geht ja, also da hat sich schon eine Industrie gebildet, die gigantisch ist. Das hört ja auch bei gar nichts auf. Es geht ja dann Spielzeug nahtlos weiter. Und das Schluss ist dann Hundeklamotten für den Winter. Oder du denkst, ja, so ein gehäkelter Mantel ist schon sehr hübsch. Auch diese weihnachtlichen Motive da drauf. Supidupi. Aber wenn der einmal nass wird im Winter, kannst du fortschmeißen mit seinem Hund, ne?
Also ja, das glaube ich auch. Das hätte ich auch Negra niemals anziehen können, beispielsweise, weil die fand es schon nervig, wenn ich ihr Geschirr anziehen wollte irgendwie. Die wurde zum Beispiel auch immer wahnsinnig ungern hochgehoben. Das war ihr einfach unangenehm. Deswegen habe ich das immer nur gemacht, wenn es halt wirklich sein musste. Die hat das zugelassen. Es war jetzt nicht, dass das ein Riesenthema wäre, was man hätte therapieren müssen, aber du hast gemerkt, so, es ist ihr ein bisschen unangenehm. Und deswegen wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, ihr was anzuziehen oder ein lustiges Kostüm anzuziehen, auch wenn es natürlich immer witzig ist, wenn man seinen Hund als Chewbacca verkleidet oder so. Aber das ist auch nochmal, ist natürlich auch nochmal so ein Thema.
Menschlichung von Hunden, ja.
Auch. Ja, und dann für mein Instagram, dann den Hund durch die Gegend tapsen zu lassen oder so, das ist natürlich eigentlich auch nicht.
Würde ich nie tun. Also Hundeausbeutung nur für ein paar Herzchen. Nein, das gibt's hier nicht.
Naja,
aber das ist ja auch so. Das ist aber auch wieder so ein Promi-Ding. Ne? Das ist ja auch explodiert, seit Paris Hilton ihr Hündchen da hatte. Das wurde, glaube ich, entführt, oder? War das Paris Hilton?
Nee, ich glaube von wem war das?
Miley Cyrus war es,
ja,
oder?
Ja, irgendwer hat, oder war's Pink?
Jedenfalls wurde...
Nein, Lady Gaga. Lady Gaga war's.
Lady Gaga war's.
Ja, die hat zwei französische Bulldoggen. Über die müsste man auch noch mal sprechen.
Wie lang ist die Nase?
Nee, ja.
Okay.
Ja, nee, aber das war nicht Paris Hilton und die hat, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr der erste Hund. Obwohl Chihuahuas, glaube ich, erstaunlich alt werden dafür, dass sie halt auch nicht unbedingt die gesündeste, robusteste Hunderasse sind.
Der Chihuahua ist ja so einer der prototypischen Qualzuchten schlechthin. Also ja. mit diesen riesen Glubschaugen, die landen regelmäßig bei Tierärzten, weil einfach einer zu fest auf den Hinterkopf geklopft hat und dann fällt das Auge.
Ja, vor allen Dingen haben die, glaube ich, eine Problematik, die sind ja extrem winzig und fast alle Hunde, das trifft ja auch diese sogenannten Teacup-Puppies, die so ganz kleine Köpfe haben, die haben oft eine offene Fontanelle, glaube ich.
Genau.
Was normalerweise sich schließen würde, tut's bei denen nicht.
Ja, also die leiden eigentlich im Grunde genommen ihr Leben.
Ja.
Und diese Teacup-Dogs sind ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe das neulich erst zum ersten Mal gegoogelt, auch als Vorbereitung für eine Podcast-Folge über Qualzucht, die heißen ja wirklich so, weil die nur so groß sind wie eine Tasse. Und wenn du da mal aus Versehen drauf trittst, dann tschüss.
Ja, es ist völlig verrückt. So, ey, wenn du ein kleines Tier haben willst, dann leg dir doch einen Hamster zu.
Ja.
Also gut, den kannst du nicht rumtragen, aber der möchte auch lieber in Ruhe gelassen werden. Aber es ist wirklich einfach, ja.
Oh, das wäre eine gute Und-Oder-Frage gewesen. Kleiner Hund oder großer Hund? Weil da ist es ja auch so.
Stimmt.
Ich könnte keinen kleinen Hund haben.
Also Negra war ja so, ich habe es jetzt mal höflich mittelgroß genannt. Ich habe das tatsächlich nie gemessen. Ich würde mal sagen, so Kniehöhe vielleicht 45 Zentimeter, 50 Zentimeter sowas. Also so mittelgroß, habe ich immer gesagt. Ich habe die mal irgendwann, als wir ein Hotel gesucht hatten, wo wir mit Hund hin können, da stand oft in der Beschreibung, kleine Hunde sind erlaubt. Und dann habe ich geschrieben, es sei ein Beagle-Mischling. Was nur ein kleines bisschen gelogen war, weil der Stadt habe ich auch schon erzählt, es sei Labrador-Biege-Mix. Ich hoffe, dass das jetzt hier keine ganz schlimme Straftat ist, aber wenn man in Hessen, wir sind ja hier in Hessen, da gibt's ja diese Listenhunde-Verordnung und man muss angeben, was für eine Rasse man hat, wenn man den Hund bei der Stadt anmeldet und wenn es ein Mischling ist, wollen die wissen, aus welchen. Was natürlich mega weltfremd ist bei einem Hund, der mit Sicherheit schon sehr lange keine Reinrassigkeit mehr in der Ahnengalerie hat. Und dann haben wir kurz geguckt, so der Tierarzt und ich, ach, Labrador Beagle, passt schon. So.
Ja, also ist eine Mischung aus Sandbergstraße und Heinrichstraße und das sind vierter Generation.
Ja, so.
Schwachsinn, ey, das kannst du doch nicht mehr nachvollziehen.
Nee, voll nicht. Du kannst das testen lassen, aber den Nachweis verlangt die Stadt dann nicht. Und ich habe es halt nie gemacht tatsächlich. Ich werde es nie erfahren. Weil der Tierarzt machte auch dann den Witz, naja, das kostet einen Haufen Geld und bei uns unter Tierarzt, wir machen immer den Scherz, ist Labrador drin. So. Ja gut, dann können wir das ja auch gleich reinschreiben.
Wahrscheinlich ist in jedem Hund mittlerweile irgendwo Labrador.
Ja, die wollen den Hund ja auch nicht sehen. Du kannst ja erzählen, was du willst.
Ja.
Sind wir natürlich schön vom Pfad abgekommen. Worüber wollten wir eigentlich sprechen, bevor ich...
Der Hund in der Popkultur. Wir landen immer mal wieder dabei.
Ach, wir kommen irgendwie wahrscheinlich wieder zurück auf irgendwas. Ne? Ich gucke nochmal, ich schiel nochmal, nachdem wir den Gedanken jetzt nicht ganz zu Ende gebracht haben, was vielleicht nicht so schlimm ist. Vielleicht finden wir ihn auch wieder. Gucke ich nochmal auf die Liste mit den, die wir natürlich nicht abarbeiten müssen, aber... ich habe nochmal dann, weil ich, das war wirklich ein toller Film, einer der letzten Hundefilme, die ich gesehen habe, war Isle of Dogs von Wes Anderson, dieser Stop-Motion-Animation-Film.
Habe ich noch nicht gesehen?
Ah, oh, der ist toll, der ist wirklich toll. Der hat jetzt auch ein bisschen sniffy Reviews bekommen, wie man so schön sagt, hier und da. Es gab so ein paar Themen, wo nicht alle Leute einverstanden waren, aber ich finde, der ist wahnsinnig gut gemacht. Der ist auch, der hat so diese typische Wes Anderson-hafte, ein bisschen melancholische Anmutung. Die Geschichte ist halt, das spielt in Japan, in so einer fiktiven, japanisch angehauchten Gesellschaft, würde ich mal sagen, wo Hunde verboten werden. Die müssen alle auf eine Insel. Die werden weggeschafft. Es wird behauptet, die hätten irgendwelche Krankheiten, die will man jetzt loswerden. Alle müssen ihre Hunde abgeben. Dann kommen die halt auf diese Isle of Dog. Ein kleiner Junge sucht dann halt seinen Hund. Der heißt Spots. Und den sucht er dann halt. Und das ist aber wirklich sehr, sehr witzig. Und Spots ist eine Fantasierasse, lustigerweise. Da hat man sich drumherum gemogelt, entweder ein Mischling zu nehmen oder eine bestimmte Rasse, sondern die haben halt irgendwas Hübsches zusammen kreiert. Und es wird auch gesagt, was das für eine Rasse ist. Ich glaube, irgendwie Oceanic Spotted Retriever, Schlachtmittel. Gibt's nicht. Ja, es fand ich aber eine lustige Idee, das so zu lösen. Ja, es geht natürlich 1000. Lassie hatten wir schon. Rassen, die da irgendwie mal famous wurden. Dalmatiner logischerweise. Was haben wir noch? Bordeaux-Doggen nach diesem Tom Hanks-Film. Oder auch eine relativ junge Geschichte, glaube ich, dank Game of Thrones, wo ja diese Direwolves vorkamen.
Ja, die haben ja so.
Die wurden ja gedoubelt von, ich glaube, wie hieß die Hunderasse? Ich glaube, Northern Inuit Dogs hießen die. Ich weiß nicht, ob es dafür einen deutschen Begriff gibt. Also so eine Art Husky?
Also ich weiß nur, dass die, also es waren nordische definitiv, aber ja. Ich weiß nur, dass die Darsteller, glaube ich, dann später an die Leute appelliert haben, stürmt jetzt nicht die Tierheime und holt euch da so wolfähnliche Hunde, weil das ja dann nochmal eine ganz andere Baustelle. Es gibt ja auch noch die sogenannten Wolfhunde, also Hunde, die wirklich einen sehr hohen Wolf-Content haben. Den kann man auch messen lassen, kostet auch ein Schweinegeld. Die werden in USA gezüchtet als Hochleistungstiere, die halt herdenschutzmäßig ein bisschen mehr können als Hunde. Und da ist wirklich sehr viel Wolf drin. Neulich war im Heim auch einer, der Yakari. Wir vermissen ihn alle sehr. Aber wenn du den mal eine Stunde allein lässt, rip your house. Er hat die Bude seiner Pflegerin zerlegt, dass alles zu spät war. Und das machen Wolfhunde, wenn die allein sind. Und da haben die halt dann auch appelliert, weil das ist ja immer so ein Nebenprodukt von so erfolgreichen Filmen. Ich bin jetzt zu jung. Ich weiß nicht, ob damals dann die Straßen voller Collies waren oder voller Dalmatinern oder sowas. Aber
ich glaube noch, es war sicherlich ein Faktor, aber halt nicht so groß, weil das natürlich jetzt auch nicht den gleichen Grad der Verbreitung hatte, wie es vielleicht heute passiert, weil man das natürlich über 1000 Quellen mitbekommen kann. Ne? Mhm. Also weiß ich nicht, ob es darüber Untersuchungen oder Statistiken gibt oder sowas. Ich meine, französische Bulldoggen sind ja auch wahnsinnig populär, ohne dass es da jetzt einen konkreten Film gegeben hätte oder sowas. Ne? Sind halt kleine Hunde mit einem angenehmen Wesen. Die sind auch, also der, so wesenstechnisch ist gegen die gar nichts zu sagen. Da gibt es wirklich einfach nur die Problematik, dass diese Hunde einfach eine sowas von irrwitzig lange Belastungsliste haben. Man sagt ja immer so dahin, es gibt keine gesunde französische Bulldogge. Das ist natürlich für viele Besitzer oder Besitzende ein schwer auszuhaltende Beschreibung, glaube ich. Und das bedeutet natürlich auch nicht, dass krank im Sinne von, du kannst jetzt zum Tierarzt gehen und dann gibt der eine Spritze und dann geht das schon. Sondern es bedeutet einfach nur, dass dieser Hund Merkmale hat, die ihm das Leben halt wirklich einfach schwerer machen. Die Atemproblematik ist da mit Sicherheit so das Allererste.
Ja klar, der hat ja keine Schnauze. Also der hat ja de facto, man züchtet das jetzt ja zurück. Das heißt dann jetzt Retro-Mops. Was eigentlich ein völlig gar Begriff ist, weil das einfach der Mops oder der Frenchie wäre, wie er auszusehen hätte.
Ja.
Man hat das irgendwie so gezüchtet, dass die halt keine Nase mehr haben, weil das wurde irgendwann mal gefragt, weil das so süß aussieht mit ihrem platten Gesichtchen und dass der Hund de facto nicht atmen kann. Man muss ja nur mal neben so einem herlaufen, dann hörst du ja gleich, wie der keucht. Ne?
Ja, es ist schon krass. Also ich habe auch eine im Freundesbekanntenkreis oder einige sogar. Und im Vergleich zu meiner Hündin habe ich dann schon gemerkt, wenn ich zum Beispiel mit beiden unterwegs war, dass sich die französische Bulldogge schon deutlich schwerer tut. Und ich las mittlerweile, dass das kann man ja auch untersuchen, ne? Die hat quasi die 3- bis 4-fache quasi Atemarbeit zu tun, um die Arbeit, ja, also um gleich viel Luft zu bekommen. Und was ich tatsächlich auch nicht wusste, ist, Hunde sind Nasenatmer. Also dieser tiefe Luftaustausch, der bei uns, also den jedes Lebewesen mit einer Lunge machen muss, der funktioniert bei Hunden nur über die Nase. Ist bei Menschen zum Beispiel anders. Und das bedeutet, wenn ein Hund halt hecheln muss und viel hecheln muss, dann passiert das eben nicht. Und das ist natürlich auch nicht gut. Es gibt ja einen Grund, warum das so ist. Ja. Ne, und also das ist eine wahnsinnig lange Liste. Also wenn man über Defektzucht, ich finde Qualzucht ist auch irgendwie ein doofes Wort, weil es will ja niemand eigentlich aktiv einem Hund schaden. Das ist ja nicht das Ziel, das verstehe ich auch. Also ich würde jetzt auch, ich weiß ja auch, dass Züchtende auch diesen Hunden nicht schaden wollen, aber da würde ich an der Stelle, finde ich, muss man auch wirklich hart sagen, Leute, wenn ihr aber eure Augen verschließt davor, dass die Hunde so wie sie jetzt sind, nicht bleiben können, dann lügt ihr euch also im Zweifel in die eigene Tasche.
Ja, es gibt halt einen Markt und der ist, denke ich, auch unter dem Einfluss sozialer Medien gewachsen, unter dem Einfluss von Stars, die eben solche Hunde haben. Da muss man auch immer schauen, was halten die sich da und so weiter. Und diesen Markt gibt es, aber ich glaube, wir bewegen uns da so langsam auch eher so auf dem Rückweg und sagen, okay, gut, man weiß jetzt mehr und mehr über diese Hunde. Und dass das nicht richtig ist und dass die ach, so verehrten Stars vielleicht auch einfach, ja, in Sachen Hunden nicht die schlauesten Köpfe sind und dass deswegen jetzt nicht jeder irgendwie so einen Teacup-Hund braucht, nur weil ihn irgendein Influencer hat oder sonst was.
Ich glaube, ich meine, normalerweise würde man ja sagen, okay, man kann sich ja wirklich informieren. Es sind alle Informationen da. Warum ist das so schwierig? Aber ich meine, ich will mich ja selbst da nicht ausnehmen. Ich habe ja auch nicht alles richtig gemacht. Also bestimmt auch an vielen Stellen, also die ersten Fehler habe ich ja schon hier deutlich gemacht. Aber ich habe auch bei meiner Hündin, obwohl das jetzt der dritte Hund war, ich habe nicht alles richtig gemacht, das weiß ich auch. Aber ich glaube, es ist einfach so, gerade wenn du dich für eine Rasse im Kopf schon so ein bisschen entschieden hast, dann liest du automatisch, auch ganz unbewusst, automatisch nur noch das vielleicht, was das bestätigt. Ne? Ich meine, dass Rassehunde ein Thema mit Erbkrankheiten haben, das weiß auch jeder. Aber dann denkt man sich halt, na ja, gut, HD ist ein Thema, aber ich kann ja drauf achten oder so. Und dann ist das Thema vielleicht auch erledigt. Und klar, ein Hund, der ohne HD zur Welt kommt, der führt ein völlig normales Leben. Aber ein Brachycephaler oder so ein kurznasiger Hund, der wird nie ein normales Leben führen.
Nö.
Ja, der mag im Kern gesund sein. Also der hat halt nichts, was man quasi bei einem tierärztlichen Dienst kurieren lassen könnte. Aber der wird nie ein normales Leben führen. Im Sinne von, ja, kannst du bei 21 Grad im Mai, kannst du nicht mehr spazieren gehen, wenn die Sonne scheint. Es geht nicht. Nee, im Wald vielleicht. Aber geh mal mit so einem Hund. Und das habe ich halt eben schon auch ein paar Mal erlebt. Wie gesagt, ich gehe ab und zu mal mit einem Gassi. Ganz toller Hund. Aber das ist jetzt im Prinzip, geht das nicht mehr. Da muss man schauen, dass man ganz früh geht oder ganz spät geht, weil dieser Hund halt hitzschlaggefährdet ist. Ja. Und nicht gut Temperatur regulieren kann und extrem stark hecheln muss. Und du hörst, dass es nicht frei zirkuliert. So. Und das ist halt einfach, finde ich, was hoffentlich mal mit dieser Tierschutznovellierung vielleicht in Zukunft nicht mehr so sein wird.
Ja, die ja noch
wäre es ja zu gönnen.
Die ja noch in Arbeit ist, das kommt ja auch noch dazu. Das dauert ja alles jetzt seine Zeit lang. Und ich hatte jetzt gelesen, gestern sollte was dazu durchs Kabinett, aber das wird sich jetzt wieder verschieben. Weil da spielen ja auch wieder ganz viele verschiedene Akteure rein. Das geht ja nicht nur um Hunde, es geht ja auch um Stalltierhaltung. Es geht natürlich um den Wolf, der muss ja auch baldestmöglich, so einfach wie es bitte nur geht, abgeknallt werden, weil der Wolf ist ja plötzlich eine Riesengefahr und so weiter. Also ich glaube nicht, dass wir das vor Jahresende noch durchsehen. Und ich glaube auch nicht, dass da mächtige Lobbyverbände nicht versuchen werden, Einfluss zu verüben, indem sie halt einfach sagen, so ja, also das mit den Hunden, das müssen wir ja nicht so eng sehen. Ich meine, in Holland gibt es mittlerweile ein strenges Zuchtverbot für Qualzuchten. Das ist sehr gut. Aber das sehe ich bei uns tatsächlich nicht kommen.
Nee, es scheint echt schwierig zu sein. Wobei ich mich manchmal frage, von wegen Lobbymacht. Ich meine, Hundeverbände sind doch nicht vergleichbar mit der Autoindustrie, würde ich behaupten, oder? Warum haben die so einen Einfluss offenbar, dass es nicht möglich ist, eine ganz tierwohlgerechte Entscheidung zu treffen, die ja easy wäre? Es wäre ja ganz einfach zu sagen, wie in Holland, da muss man ja nicht mal Rassen aufzählen, sondern einfach sagen, ey, die Schnauze eines Hundes muss 30% sind es, glaube ich, der Kopflänge ausmachen. Ja. Das ist eine normale Schnauze. Alles, was drunter ist, damit wird nicht gezüchtet. Ende aus, ist uns wurscht, ob das Ding Dackel heißt oder Schnubbi-Bubbi. Ist uns egal.
Ja, aber es sind ja öfters so kleine Verbände. Ich meine, wir haben ja Anfang des Jahres gemerkt, dass auch ein Bauernverband in der Lage ist, irgendwie ein ganzes Land lahmzulegen und man eben binnen Wochenfrist alle Forderungen erfüllt. Wenn du dann mal so Sachen forderst wie Mindestlohnanhebung, dann ist es eine ganz andere Baustelle. Wir schweifen.
Vielleicht ist das Geheimnis Traktoren. Man braucht einfach Traktoren.
Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, wenn die KlimaaktivistInnen mit dem Traktor kämen.
Ja.
Da muss aber was werden hier.
Ja, gut. Aber gut. Also.
Qualzucht, finde ich, kann man moralisch sein. Ich finde bei dem Thema, ich bin bei dem Thema voreingenommen, sag ich, wie es ist. Ich habe bei dem Thema eine moralische Position, von der ich sage, wenn ich die sehe, ich werde jetzt nicht den oder die Halterin anbrüllen oder sagen sonst was, ja, weil ich weiß ja nicht, ob die vielleicht auch aus dem Tierschutz sind und
ja, alles. Das ist, finde ich, tatsächlich auch einen wichtigen Punkt, dass man da auch niemand an den Pranger stellt, ne? Weil erstens mal, es macht niemand alles richtig, es macht aber auch niemand alles falsch. Und wenn man jetzt Leute irgendwie dumm anmacht, deswegen so, okay, vielleicht haben die einen Fehler gemacht. Das habe ich ja auch auf eine andere Art und Weise. Aber so, ich glaube, man kann da wirklich nur versuchen, ins Gespräch zu kommen oder im Gespräch zu bleiben. Ja, und
Aufklärung, glaube ich, auf lange Sicht.
Ja, also es gibt übrigens an der Stelle, kann ich das vielleicht schon mal, kann ich unsere Empfehlung vielleicht schon mal vorwegnehmen, außerdem habe ich andere für diese Empfehlung. Es gibt ein wirklich sehr gutes Buch, das lese ich gerade, ich habe es noch nicht ganz fertig, das heißt Geschundene Gefährten von Achim Gruber, das ist ein relativ bekannter, wage ich mal zu sagen, Tiermediziner, der auch schon ein paar Sachbücher geschrieben hat und das beschäftigt sich so ein bisschen mit Irrwegen in der Rassezucht, geht nicht nur um Hunde, aber das ist ein großer Schwerpunkt, ist wirklich super geschrieben. Sind ein Haufen Quellen hinten drin, aber es hat den Anspruch, dass es wirklich verständlich geschrieben ist und zugänglich und durchaus unterhaltsam, guckt ein bisschen auf Hundegeschichte auch zurück. Super spannend auch, weil wir haben ja jetzt hier auch schon viel über Rassen gesprochen, ne? Und man denkt ja immer, ja, das sind, die sind ja schon jahrhundertelang, sind manche Rassen auf bestimmte Eigenschaften gezüchtet. Das stimmt so gar nicht.
Nö.
Also erstens mal ja, auf Eigenschaften vielleicht durchaus. Aber es sind längst nicht so abgeschlossene Zuchtbücher, wie wir sie seit ungefähr 150 Jahren haben. Das gab's so gar nicht. Es wäre auch gar total unpraktisch gewesen, ne? Weil zum Beispiel sowas Beispiel Bernhardiner hätte man so in abgelegenen Bergtälern jetzt nicht nur mit drei Hunden züchten können. Das funktioniert einfach nicht. Da hat man auch immer mal was eingekreuzt, wo man dachte, ach, der hat die gewünschten Eigenschaften, passt gut, das kreuzen wir ein. Und da war kein festgelegtes, es müssen 7 Tüpfel vorne und 3 Tüpfel hinten sein. Und die Hündin maximal 1,25, stellen wir uns hier einen riesigen Hund vor. Also es ist ja auch bekannt, dass Bernhardiner schon lange nicht mehr die Rettungshundefunktion oder irgendeine Funktion ausüben können. Sie sind viel zu groß und zu schwer, weil die haben keinen Job mehr. Die müssen nur noch aussehen eigentlich.
Ja, stimmt. Wie hieß der Film? Beethoven.
Beethoven, ja.
Beethoven. Ja. Ein Hund namens Beethoven.
Genau.
Auch wieder so ein Ding.
Ja.
Brrr. Hundefilme sind manchmal, glaube ich, echt eher Fluch als Segen. Also Wes Anderson jetzt mal ausgenommen, aber viele führen da, glaube ich, nicht so zu dem gewünschten Effekt. Also,
nee, wahrscheinlich nicht. Aber nee. Das fand ich sehr spannend. Also eigentlich gab es früher eher sowas wie Landrassen. Das war halt ein sehr grober Standard, ne? Und heute ist das halt, sind es geschlossene Zuchtbücher, so eine Reinerbigkeit. Die führt natürlich, also das ist ja klar, dass das in eine Falle führt, genetisch, ne? Und muss man vielleicht auch zur Ehrenrettung sagen, zu den Menschen, die sich das ausgedacht haben, das wussten die damals noch nicht, das konnten die auch nicht wissen. Aber ja. Heute weiß man es halt, insofern wäre es halt hübsch, wenn sich Verbände halt ein wenig mal an aktueller Forschung orientieren würden in Sachen Tierwohl, ne? Weil nochmal, haben wir schon mal gesagt, aber es wird kein Hund sein, kein Mensch, Hunde sowieso, kein Mensch seinen Hund weniger lieben, wenn die Falten ein bisschen weniger tief, die Beine ein bisschen länger und eine Rute dran wäre oder ja. So, ne? Das ist ja irgendwie Käse und dass man sich da so daran festhält, das verstehe ich nicht.
Verstehe ich auch nicht. Also diese Hartnäckigkeit, auch dieses, was du ja sagst, das war schon immer so. Ich meine, seit wann geht die protokollierte Hundezucht jetzt mehr oder weniger zurück? Das sind nicht tausende von Jahren.
Nee, natürlich nicht.
Das ist in der absoluten Neuzeit gerade der Zweite Weltkrieg hat da noch mal einiges zurückgeworfen, einfach weil da sehr viel verloren gegangen ist und weil danach auch einfach ganz andere Prioritäten anstanden, ja. Die Leute tun irgendwie immer so, als wäre der Schäferhund schon seit Tausenden von Jahren in Deutschland.
Der ist doch schon mit den Neandertalern auf Jagd nach dem Wollnashorn gegangen.
Genau, eben. Aber das ist ja gar nicht so. Das
die Übertreibung verdeutlicht.
Dass wir uns damit professionell beschäftigen und auch Hundezucht irgendwas ist, was nicht einer gewissen sozialen Schicht nur offen steht. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Wir reden hier von einem Zeitraum, der so lange zurückliegt, dass du als normalbürgerlicher vielleicht irgendeinen Straßenköter mal gefunden hast. Aber ansonsten war das Adelsbetrieb, ja? Und, und das ist einfach, da jetzt so zu tun, ja, als wäre das irgendwie in Stein gemeißelt, das ist doch Blödsinn, ja?
Voll. Ich habe gerade mal auf mein Skript geguckt, wir sind tatsächlich mit unseren Themen ganz gut durchgekommen, stelle ich fest. Also wir haben jetzt nichts von den unangenehmen Themen ausgelassen. Ich glaube, wir haben es ganz gut mit der Popkultur durchmixt, möchte ich sagen. Wir müssen noch trauern.
Ja. Oji ist gestorben.
Wer ist gestorben?
Der Meme-Hund, der Shiba.
Ah. Heute. Der schielende Hund.
Ja, den du kennst den noch als Meme. Ja. Texten wie Much Wow, Very Floof, Super Lovely. Der ist ja aus den Anfangstagen von so um die 11er, 12er Jahre ist der ja ein Meme geworden.
Ist das der, von dem ich habe noch vor ein paar Wochen, meine ich, hätte ich Bewegtbilder gesehen von diesem Hund, der sehr, sehr alt war und eigentlich nur noch rumgetragen wurde. Der
Kopf zur Seite gelegt mehr oder weniger erblindet und die Hinterläufe gingen auch nicht mehr. Das ist ein zu schwieriges Thema, um es in 5 Minuten zu erklären. Jeder muss wissen, wann es Zeit ist. Ich habe heute auch die Videos durchgescrollt und habe gesagt, also für meinen Geschmack hätte man auch schon vor 1-2 Monaten sagen können, weil der hatte wohl auch Leukämie und alles. Aber
ja. Also ich habe das ja gerade erst durchgemacht und obwohl das jetzt mein 3. Hund war, es ist halt jedes Mal anders, ne? Und die war zum Beispiel eigentlich ich habe immer gedacht, naja, wenn die dann irgendwann mal nicht mehr fressen möchte. Ja, gefressen hat die bis zum letzten Tag mit bestem Appetit.
Also doch ein Beagle.
Gut möglich. Besonders verfressen war sie eigentlich nicht. Die hat aber, also das war einfach nicht das Zeichen. Und ja. Klar, wenn ein Hund so alt ist, dann läuft die nicht mehr gut. Die hatte kaum noch Muskeln. Wie gesagt, kaum noch Zähne. Und die war aber immer noch aufmerksam, ist draußen ganz munter durch die Gegend gelaufen, also munter wie halt so ein alter Hund läuft, aber ich muss hier schnüffeln, Sekunde, ich bin hier noch nicht fertig. Die Runden waren halt sehr kurz und es war halt echt immer so, ich würde sagen, das letzte Jahr war ein ständiges Abwägen. Und ich habe dann aber auch gelernt, natürlich war ich immer in enger Abstimmung auch mit dem Tierarzt. Der Tierarzt kann dir die Entscheidung aber nicht komplett abnehmen. Nee. Der kann natürlich irgendwann sagen, okay, das ist fair oder nicht. Ja. Aber beispielsweise noch im Januar letztes Jahr, da hatte sie eine Blasenentzündung, da war sie eben gerade 16 geworden. Und da hat er gesagt, also von sich aus, also die erholt sich, die spricht gut auf das Medikament an, die erholt sich sichtbar davon, ist für mich jetzt noch kein, gibt's noch keinen Grund, jetzt über anderes nachzudenken. Letztlich war es dann 6 Wochen später soweit. Und dann auch so, dass ich wirklich gesagt habe, da habe ich den Tierarzt dann aktiv nochmal angeschrieben oder kontaktiert und gesagt, ich glaube, wir müssen nochmal reden. Ich würde sie gerne mal vorbeibringen. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch machen können. Dann habe ich sie tatsächlich nicht wieder mit zurückgebracht.
Ich glaube aber, das ist menschlich. Ich hab mir danach sehr lange erst Vorwürfe gemacht, dass es zu spät gewesen wäre. Ja. Dann habe ich mir abwechselnd Vorwürfe gemacht, dass es zu früh gewesen wäre. Und irgendwann kapiert man dann, dass es halt auch dann der Zeitpunkt war. Ne?
Ja. Ich habe mich dann auch nochmal, ich habe zufällig dann irgendwo eine andere Tierärztin getroffen, mit der ich ins Gespräch kam und sie sagte auch, es ist einfach wirklich so, du hast ja auch einen gewissen Ermessensspielraum. Ich hatte neulich eine Kundin mit einem Hund, da hätte ich, wenn es meiner gewesen wäre, vielleicht gesagt, na, ich warte mal noch 2 Wochen, aber in dem Fall habe ich gesehen, die Besitzerin schafft das nicht mehr und es ist auch nicht gut für den Hund. Ja. Es ist tiermedizinisch, tierethisch in Ordnung. Das kann man machen. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Und das hat mich dann auch nochmal bestärkt, dass ich letztlich wahrscheinlich auch so viel falsch nichts gemacht habe. Also in meinem Fall habe ich dann natürlich auch überlegt, oh, hätte man es vielleicht doch früher entscheiden müssen und so. Aber man darf sich auch nicht zu irre machen lassen, weil das ist natürlich immer so, du triffst dann draußen Leute oder die sehen den Hund nicht so oft. Die denken dann so, oh, sag mal, das geht ja gar nicht mehr. Und man denkt sich so, oh, bitte, ich muss mich jeden Tag...
Halt im Maul.
Ja, es ist anstrengend genug. Ich brauche jetzt nicht noch Tipps.
Ja, genau. Das ist das. Ah, das ist so nervig, so, ja. Ja. Und das hatten... Cherry ist jetzt 13, ja. Nakita wird so zwischen 12 und 15. Und sie wird halt alt. Das merkt man. Sie schläft mehr. Sie ist weiterhin aktiv. Sie macht alles. Also ihr Knochenbau ist 1A, da wird nie ein Problem kommen. Zähne, kann ich dir ein Lied davon singen, was Zahnarztkosten für Tiere so bedeuten. Kennst du ja selber, wenn dann mal 3, 4 raus müssen, das hatten wir schon vor Jahren. Das liegt daran, dass die in Rumänien einfach nur Scheiße zu fressen gekriegt hat. Wasser und Brot und fertig, ne? Man merkt jetzt aber, sie geht halt ein bisschen langsamer, sie läuft hinterher, Kimchi läuft vorne weg, der ist halt 7, der ist noch flotter. Sie hat uns im Winter gezeigt, dass alles absolut okay ist. Da sind die 2 sind über die Wiesen im Odenwald gejagt, als wäre sie irgendwie neugeboren. Ne? Aber jetzt, wenn es halt wärmer ist, dann ist sie halt langsamer. Und da kommen dann oft Leute und so, ja, die ist bestimmt schon ganz alt, oder? So, ja, 13 und so. Oh ja, das ist aber ein hohes Alter. Ja, also 2 Jahre hat sie schon noch so im Schnitt. So, ja, du gehst ja ganz langsam, dir geht's nicht mehr so gut, gell? Dann denke ich mir so, dieser Hund frisst wie ein Scheunentor. Wenn dieser Hund jetzt auf dieser Scheißstraße bei 50 Grad Hitze einen anderen Hund treffen würde, den sie geil findet und den sie mag, und dann geht die völlig ab, dann macht die Spielaufforderung und Akitas spielen so ein bisschen ruppig, wie viele Nordischen. Das sieht für Außenstehende aus, als würden die sich verprügeln, ja. Dann wird die das machen und wird den bei 50 Grad Hitze battlen.
Ja, die sind nur einfach effizienter dann. Die machen sich jetzt nicht auf alles lang.
Richtig, aber da darfst du, da hast du dann jedes Mal dann schon so ein schlechtes Gewissen und denkst dir so, sehen die vielleicht was, was ich nicht sehe? Und dann denke ich mir so, ey, pass mal auf. Ich halte die Hündin jetzt seit demnächst 7 Jahren. Du nicht. Ja. Also erzähl mir keinen Scheiß.
Ja, das ist halt echt ein bisschen anstrengend. Also da würde ich auch mich mit Kommentaren zurückhalten. Ich bin da natürlich auch nicht frei von. Es gibt ja hier genug Hunde in der Hood, wo ich auch gedacht hätte, es gab mal einen, der hat einen Herzfehler zum Beispiel. Und das wussten die, dass der wahrscheinlich nicht mehr so lang hat. Das war ein Pinscher. Das ist leider auch so ein bisschen Rassethema bei denen. Und der hat natürlich dann arg zugenommen. Der bekam dann Cortison. Der sah sehr aufgeschwemmt aus. Du hast schon gemerkt, dem Hund geht's nicht gut. Da habe ich auch gedacht, so, boah, das geht wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Aber ich habe das halt auch nicht kommentiert, weil ich wusste ja selbst auch schon, da hatte ich auch noch einen alten Hund. So, damit wirst du dich auch schon auseinandersetzen müssen. Also da muss man den Leuten jetzt auch nicht.
Nö, das kann ein Tierarzt machen.
Genau, das ist ja schlimm genug. Ich gehe mal davon aus, dass verantwortungsvolle Hundebesitzende sich damit schon auseinandersetzen. Da muss ich jetzt nicht klugscheißen beim Vorbeilaufen.
Nö. Liebe und Frieden.
Genau. So, bevor wir jetzt auf der traurigen Note enden, wir wollten ja noch Empfehlungen aussprechen, wie immer am Ende dieses Podcasts. Ja. Hast du was mitgebracht, was du gerne Hörenden empfehlen möchtest? Darf natürlich auch gerne der eigener Podcast sein, ja? Also keine falsche Scham. Nein.
Ich mache tatsächlich schamlose Eigenwerbung fürs Tierheim in Aschaffenburg. Einfach, die Leute sind mir, also zur Erklärung, wir machen jetzt seit demnächst 2 Jahren einen Podcast. Das ist aus einer Schnapsidee heraus entstanden, dass wir einfach sagten, okay, gut, lass uns da mal über den Tierheimalltag reden. Dokus dazu findest du in der Mediathek sehr viele. Leg dir Taschentücher bereit. Das ist sehr viele überlastete Pflegerinnen. Hier ist Gendern tatsächlich unnötig, weil der Herrenanteil in Heimen ist erschwindend gering. Und da findest du ganz viele Dokus. Und ich wollte mir einfach da auch mal einen Blick davon selbst verschaffen. Auch aus einerseits, weil wir einen Hund davon hatten, andererseits, weil ich die Leute kannte. Und drittens halt auch aus journalistischer Neugier so ein bisschen, wie gehen die Leute mit dieser Arbeitsbelastung um? Wie geht man damit um, wenn einem nachts um 2:30 ein halbtotes Tier reingebracht wird? Wir wollen positiv enden, keine Sorge, ich drehe das. Und dann haben wir damit angefangen. Und das läuft seither und läuft und läuft. Der Podcast ist okay, den würde ich jetzt gar nicht mal bewerben, aber ihre sozialmediale Arbeit, weil die finde ich einfach wirklich hervorragend. Das ist für Tierheime so ein wichtiges Ding, präsent zu sein, gerade auf Insta. Ich würde sogar sagen, vorrangig auf Insta, vermutlich jetzt langsam auch noch stärker auf TikTok. Mit Videomaterial, mit Bildern, mit allem Möglichen, was man hat. Und da machen die das für mich, finde ich, sehr gut, wenn ich es vergleiche mit anderen Heimen hier in der Umgebung. Die machen es auch, aber da könnte halt noch ein Schippchen drauf. Und deswegen Tierheim Aschaffenburg auf Instagram. Freut sich immer über Follower.
Ja, und haben wir schon gesagt, der Podcast heißt nie.
Gute Tiere, schlechte Tiere.
Gute Tiere,
in Anlehnung an eine Soap. Weil wir uns einfach darüber lustig machen wollten, dass Tierheimtiere ja im Allgemeinen als schlecht gelten und die anderen Tiere als gut.
Ja, so, wir werden das natürlich verlinken. Waren das deine Empfehlungen oder willst du noch eine loswerden?
Das wäre jetzt das Erste, was mir so ein bisschen einfällt. Ja. Außer hört euch den Martin Rütter-Song an. Der ist
stimmt, den verlinken wir, das darf ich nicht vergessen. Den verlinken wir auf jeden Fall
Martin
auch.
Rütter, mein Hund beißt keine Nazis.
Und ich pitche das Premium-Kontext, wird auf jeden Fall passieren.
So. Ernsthaft?
Natürlich, ich schreibe
pass dahin. Auf, du weißt aber, dass der gelegentlich antwortet, ne?
Also ja, das hoffe ich doch.
Ja, also wir hatten auch schon überlegt, ob wir ihn mal, der hat demnächst irgendwie so auf Tour, ob wir ihn mal im Podcast einladen, so um mit ihm über Tierschutz zu reden. Also wäre ich, glaube ich, ein bisschen nervös, wenn du dann auf einmal so gegenüber Martin Rütter sitzt und denkst, okay.
Ja, aber ich glaube, also ich, nach allem, was ich weiß und höre, ist er auf jeden Fall solchen Themen gegenüber total aufgeschlossen. Dafür hat er auf jeden Fall ein großes Herz, das würde ich schon sagen.
Ja, der wird ja auch garantiert antworten. Also das.
Schauen wir mal, wir halten euch auf dem Laufenden. Jetzt aber erstmal zu den Empfehlungen von mir. Ich erlaube mir auch 2. Das eine ist tatsächlich auch ein Instagram-Account, und zwar der von der Stabsstelle Tierschutz, weil ich finde, dass die eine ganz gute Aufklärungsarbeit im Moment gerade machen, begleitend zu dem von uns schon angesprochenen Tierschutzgesetz, was gerade überarbeitet wird. Und die haben ganz viele einzelne Themen. Da geht es natürlich nicht nur um Hunde, aber in großen Teilen, weil es wird ja nicht komplett alles überarbeitet, vieles bleibt ja auch bestehen, aber speziell das Thema Qualzucht, das betrifft natürlich ganz, ganz stark Hunde. Nicht nur, es gibt auch Nutztiere, die von dem Thema Qualzucht betroffen sind. Und ja, die machen wirklich eine gute Aufklärungsarbeit, die verlinke ich auf jeden Fall. Und das Zweite wäre einfach ein Songtipp, den finde ich nämlich total schön. Auch, wir haben ja von Songs schon gesprochen, es gibt sehr viele, die nicht einen speziellen Hund besingen, sondern Hunde irgendwie als Thema haben. Und einer heißt Let the Dog Drive Home. Das fand ich sehr schön von einem Sänger namens, ich weiß leider nicht, wie man ihn ausspricht. Ich sage das jetzt hier so, wie ich es mal lese, Taitur. So schreibt er es auch.
Taitur.
Taitur.
T-A-I?
T-E-I, T-U-R. Ich glaube, der ist von den Färöer-Inseln. Von irgendwas, von irgendwelchen Inseln. Ich, super vorbereitet, Frau Hirsch. Ich gucke das nochmal nach und verlinke das natürlich.
Packst du in die Shownotes, fertig.
Es kommt in die, wie alles. Und im Zweifel mache ich hier am nach unserem Talk noch ein kleines Housekeeping und räume mit allem Quatsch auf, den ich erzählt habe.
Mach das.
Okay, dann, wenn du nichts zu ergänzen hast, würde ich...
Die Gassi-Runde wartet.
Die Gassi-Runde wartet?
Ja, sobald das Mikro aus ist, erkläre ich dir gleich, warum. Aber das
okay, bevor wir jetzt hier, dann würde ich doch an der Stelle einfach mal sagen, vielen Dank. Wir verabschieden uns schon mal für diesen Talk. Das Housekeeping kommt gleich noch. Und jetzt drücke ich hier erstmal auf Stopp. Vielen Dank an der Stelle.
Volker. Tschüss.
So, liebe Menschen, hier bin ich nochmal fix mit dem Schlusskommentar. Kleiner Nachtrag in Sachen Durcheinanderwerfen von Videospielen der Far Cry-Reihe. Da habe ich mich gerade eben, wie ihr in den Outtakes hören werdet, wirklich hart drin rumgedingst. Ach, egal. Also, Far Cry. Far Cry 6 spielt tatsächlich auf einer Insel, und zwar auf einer von Kuba inspirierten Karibikinsel. Und Far Cry 5 im heutigen Amerika, und es dreht sich um eine christliche Weltuntergangssekte mit einem Anführer namens Joseph Seed. Immerhin richtig in Erinnerung hatte ich, dass Teitur von den Färöer-Inseln stammt. Ausgesprochen wird der so ähnlich, wie ich es versucht habe. Teitur, glaube ich. Naja, besser wird es heute nicht mehr mit der Aussprache, deswegen das war's für diese Folge, die euch hoffentlich wieder gut unterhalten, inspiriert und informiert hat. Und bevor es mich gänzlich verlässt, sage ich tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Gibt also reichlich vor allen Dingen. Von süßen Disney-Streunern bis zum fiesen Höllenhund im Doom. Im Doom, Dummi-Doom. Doom. Rohr, Alter. Ach, diese scheiß Autokorrektur. Dor, der heißt Dor zum Kuckuck noch eins. Kleiner Nachtrag in Sachen Durcheinanderwerfen von Videospielen der Far Cry Reihe. So, da bin ich nochmal. Wie immer mit dem Schlusskommentar bereits angekündigt. Und das ist ein Kacktext. Den habe ich auch gar nicht geschrieben. Das war jemand anders. Kleiner Nachtrag in Sachen Durcheinanderwerfen von Videospielen der Far Cry. Krei, ja, das war jetzt halt auch nicht besser, ne? Mit dem Dings, mit diesem Englisch.